Wenn du so eine Fernsehsendung schaust und dann läuft eine Sonderfolge, irgendwas Besonderes passiert außerhalb der Norm, nicht das normale Format wie sonst immer, was ist da deine Reaktion?
Dann bin ich auf jeden Fall am Start, dann bin ich gebannt, dann bleibe ich sitzen.
Okay, weil das ist genau das Gegenteil von mir, weil ich hasse es, also ich hasse Sonderfolgen. Ich habe ja ein konkretes Beispiel mit dabei, danke, dass du fragst, ich habe dabei das perfekte Dinner. Das perfekte Dinner war nämlich in der abgelaufenen Woche jetzt zum Beispiel auf der AIDA. Das ist doch scheiße, wenn die auf der AIDA sind und nicht normal wie sonst in Wuppertal oder so.
Ja, mag ich auch nicht so, weil man will ja die Leute, also man will ja sehen, wie die Leute wohnen. Wie letztens die eine Frau, die auf jeden Fall Millionärin war und einen fucking Pool in ihrem Keller hatte.
Ja, zuletzt hat sie es geholfen mit unsympathischen Kandidaten, habe ich das Gefühl, über perfektes Dinner. Da habe ich letztens auch was mitbekommen.
Hast du den mit dem mallorquinischen Apfel gesehen, diesen Schlagersänger?
Genau, weil das habe ich nämlich auch gesehen und da habe ich gleich dann Jana das Ganze bei TikTok geschickt und habe Jana gesagt, das ist deine Hausaufgabe. Nächstes Mal, wenn du hier bist, schauen wir das. Ich habe es noch nicht gesehen, ich kann noch nicht mehr dazu sagen, aber stay tuned. TV for everyone, we really love TV. Ja, und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in, ich glaube, Folge, ich mache immer wieder den Fehler, dass ich da nicht weiß, aber es sage oder ankündige, welche Folge wir sind. Ich glaube 279, ich glaube ja. Zumindest steht es hier bei mir so da. Also willkommen. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ich weiß nicht, ob man es hört oder nicht. Für Seelenfänger hat es noch gereicht, ich hoffe, ihr habt schon alles durchgehört. Sagt gerne Bescheid, wie ihr es fandet. Und ich bin auch gespannt, wie sie die letzten Wochen fande, ohne diesen, fande ist auch falsch übrigens, habe ich letztens auch bei TikTok, aber einen Typen, diesen Deutschlehrer bei TikTok habe ich gesehen, der gesagt hat, fande gab's mal, gibt's aber jetzt nicht mehr, deswegen sage ich weiterhin fande. Ich weiß nicht, wie sie die letzten Wochen fande oder diesen Podcast, die ist jetzt wieder zurück, hier ist Nathalie.
Hallo, ja, ich fande es traurig ein bisschen, aber die anderen haben es auch ganz toll gemacht und ich habe natürlich immer gehört, ich war da im Herzen.
Ich weiß, ich kann mich auch auf dich verlassen, da bin ich mir auch sicher. Und jetzt bist du wieder zurück und ich würde mal sagen, es ist eine richtige Nathalie und Dennis Folge heute.
Ja,
also
das ist
eine richtige, also finde ich wirklich, es ist eine richtige Mischung, die für uns beide gemacht ist eigentlich. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe es dir gerade schon gesagt, so als wir durch den Ablaufplan hier, den umfangreichen gehuscht sind, habe ich schon gesagt oder habe ich schon gesehen, da ist vieles dabei. Wir haben Verrätercast, wir haben so viele Trash-TV-Formate, wo gerade so außerordentliche Sachen passiert sind, wo wir so ein bisschen durchhuschen werden. Wir haben Joko und Klaas mit, ich glaube, sogar 3 Schlagzeilen dabei. Wir haben Cosimo, der heiratet. Wir haben Ochsenknechts, wo ganz viel auch passiert ist schon in der ersten Folge. Und du hast Big Brother gesehen, was ich crazy finde, ehrlich gesagt. Da werden wir auch noch dazu kommen.
Geil.
Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Folge eigentlich beginne mit dem Satz, man muss es, glaube ich, in einem Fernsehpodcast immer mal wieder zur Sicherheit sagen, ich liebe Joko und Klaas. Also man muss es immer mal wieder sich vergegenwärtigen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man in so einer Schlagzahl auch so gute Shows bekommt. Ne, wir hatten Wer stiehlt Teddy die Show? Am Sonntag, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Nee, noch nicht, aber ich komme, ich bin dran.
Ja, also es war halt genauso, wie man es, also im besten Sinne so gut, wie man es erwarten konnte. Es hat sich voll ausgezahlt, dass man Teddy zurückgeholt hat, dass er sich jetzt diese Show geholt hat, weil halt die Show einfach extrem unterhaltsam war. Und ich kann jedem empfehlen, die Show nachzuschauen, wenn man es verpasst hat. Also das ist passiert und dann war ja am Tag, nee, das war ja, die haben ja schon länger Pause gemacht, weil am Sonntag da glaube ich auch Fußball war, aber am Samstag war auf jeden Fall ein sehr gutes Quiz mit hoher Gewinnsumme, ist gelaufen, nachdem es ja einmal lief bei 24 Stunden Joko und Klaas, was bei dir ja auch in den TV-Momenten des Jahres war, famously. Und jetzt hat man dieses Versprechen mit fast einem Jahr, oder was heißt Verspätung, aber Wartezeit dann eingelöst. Und die Show fand statt am Autobahnrasthof Rappenau West, glaube ich, ne? War Nord. Nord war es.
Ja,
Forsthaus Rappenau. Und dann hat Joko und Klaas, haben Joko und Klaas da eben gestanden auf diesem Autohof und da standen schon ganz viele Menschen, weil die natürlich irgendwie mitbekommen haben, dass da was aufgebaut wird und dann konnten noch weitere Menschen dazukommen und durch ein Losverfahren wurden dann Leute ausgewählt aus dem dort vor Ort sich befindenden Publikum und die durften dann an dieser schon sich ja bewährten Quizshow teilnehmen, wo es ja immer darum geht, drei Menschen stehen vorne, haben 90 Sekunden Zeit, um eine Frage zu beantworten. Es muss sozusagen jemand buzzern, die Fragen werden immer schwieriger und ne, wenn 90 Sekunden abgelaufen sind, dann fliegen alle drei raus, heißt jemand muss buzzern und das führt natürlich zu ja, Situationen zwischenmenschlichen, die interessant sind, weil ja, es sich dann so halt herausstellt, wer sich da traut zu antworten und wer sich vielleicht auch so ein bisschen versucht durchzumogeln. Ja, aber es war natürlich schon ein bisschen ein Unterschied, weil beim ersten Mal hatte man es ja in so einem leeren TV-Studio in Berlin, ne? Und jetzt hatte man es hier zum ersten Mal draußen. Wie ja, hat es für dich gewirkt? Du hast es ja auch live gesehen, glaube ich, ne? Wenn ich ja, das genau. Richtig alles ja. Zusammengesetzt habe aus deinen Likes bei Instagram und X.
Yes, also
komplett gestalkt.
Vor allem Ex. Hä? Gerne, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas gemacht habe, aber egal. Also ich fand es sehr gut und ich habe irgendwie auch gar nicht vorher damit gerechnet, dass die sich so merkwürdige Orte aussuchen würden, um das zu machen. Ich bin irgendwie nur davon ausgegangen, dass sich das auf die Stadt bezieht und die dann eben so sagen, ja, wir sind diese Woche in Köln und dann die Woche drauf in Stuttgart oder keine Ahnung. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass dann wirklich einer von beiden sich aussuchen darf, wo das stattfindet. Und deswegen war ich dann auch schon sehr gespannt, als dann die ersten Beiträge gepostet wurden und ja, sie so angedeutet haben, dass der Ort jetzt nicht der gewöhnlichste ist für eine Fernsehshow. Und ja, ich fand es dann mega witzig, als sie dann eben auch diesen Einspieler gemacht haben mit Florian Silbereisen, der so ein bisschen diesen Ort einführt und ein paar Fun Facts geliefert hat. Ja, das war schon funny.
Ja, also ich habe das auch gefeiert, weil natürlich ist es das, was, also sie schrauben quasi das Alleinstellungsmerkmal der Sendung, auch ne, im Vergleich zu den anderen Sendungen, die an dem Abend gelaufen sind, da war ja Knossi, Melzer und Elton haben da ja, da gegen irgendwelche Menschen da gespielt, ist es natürlich der Live-Faktor, ne? Das ist ja, und wenn man das nach oben schraubt, dann kommt sowas dabei raus, dass eben dieses TV-Experiment ist ja immer so ein Begriff, was dann immer fällt, aber es hat halt diesen Vibe und den wird es auch beim zweiten, dritten und vierten Mal, glaube ich, haben, eben wenn man immer den Ort wechselt und es ist halt einfach eine schlaue Entscheidung.
Ja.
Ich habe dann zwischendrin aber schon dran gezweifelt, ob es so eine schlaue Entscheidung für das Quiz ist, weil das Quiz meiner Meinung nach, vielleicht hatten sie auch besonderes Pech mit den KandidatInnen, aber es ist natürlich schon was anderes, wenn du normallos wirklich von der Couch direkt in diese Show holst, ob die jetzt in einem leeren Studio stehen oder ob die halt vor so und so viel hunderten Menschen da auch noch zusätzlich dazu, dass sie Millionen Menschen im Fernsehen sehen, auch noch sozusagen vor Ort haben auf so einem Rummelplatz fast schon. Also das ist natürlich schon eine Stresssituation mehr, in die man diese Leute packt. Und ich habe das Gefühl, es hat sich so ein paar Mal auch gezeigt, dass die Leute eben noch ein bisschen zurückhaltender sind als jetzt normal.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich fand jetzt den Unterschied zu der ersten Sendung gar nicht so groß, also vom Verhalten der Leute her. Ich fand sogar, dass die diesmal teilweise ein bisschen mehr geredet haben als beim ersten Mal, weil da war es ja wirklich teilweise so mega wenig Diskussion, wo man dann so dachte, okay, das gehört ja eigentlich mit dazu, dass sie sich da irgendwie einigen sollen. Das fand ich eigentlich ein bisschen besser und was natürlich auch gut ist, dass Joko und Klaas natürlich mit den Leuten, die da sind, auch interagieren können. Und man dadurch eben auch diesen Moment hatte, wie Joko da einkaufen geht und so. Also das ist dann, also hat mir sehr viel besser gefallen als einfach nur so ein leeres Studio.
Also ich finde auch, also jetzt in der Endabrechnung finde ich auch, dass es sich, also dass sozusagen die Vorteile gegenüber den Nachteilen überwiegen, weil diese erste Dreiviertelstunde, ehrlich gesagt, da steigt ja das Spiel noch gar nicht, oder? Ne? Also da lernt man den Ort kennen, da geht Joko Klaas durch diesen Rasthof und so, da passiert echt noch nichts, also da ist noch kein Quiz so richtig. Und das ist halt auch unterhaltsam, ne? Und das hättest du halt im Studio nicht und deswegen, ne, finde ich, der halt live wertschätzt und der irgendwie solche Shows mag, der Joko Klaas mag, finde ich, dass es sich auszahlt, dass man es halt da macht und in Kauf nimmt, dass die Kandidaten vielleicht so ein bisschen mehr Lampenfieber haben noch. Aber ne, man muss auch immer sagen, die haben natürlich die große Chance, was zu gewinnen, mit relativ wenig Einsatz in dieser Show vor allem. Also du hast ja echt kaum ein Risiko, dass du dich irgendwie krass blamierst so. Also du kannst ja wirklich mit einer Antwort, und das hat ja die Gewinnerin auch geschafft, 100.000 Euro einfach abräumen.
Ja.
Und das war jetzt zweimal echt eine Storyline, also in beiden Shows. Ne, beim ersten Mal war es ja diese ältere Frau, die dann auch sich da durchgesetzt hat gegen den eher Durchmogler sozusagen. Und jetzt ist es halt die Geschichte von der einen Frau, die da schon so ewig lang stand und dann quasi einfach reinkommt, Ochse sagt und gewinnt.
Ja.
Also das war schon auch eine schöne Story.
Ja, vor allem, dass genau bei ihr dann auch so eine Frage war, die jetzt nicht sonderlich schwer war. Also wo man einfach nur lesen musste und schnell sein musste.
Ja, also du kannst in dieser Show natürlich auch sehr viel regeln. So. Also du kannst ja die Fragen nicht sozusagen festlegen davor, sondern eben auch die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen. So. Aber ich weiß nicht, wie die das machen, aber hier hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Und ja, ich bin gespannt. Es ist natürlich jetzt genau das geht auf, was du halt willst, dass du dich jede Woche fragst, okay, wo ist die Show jetzt? Was ist diesmal besonders und so? Und ja, vielleicht ist sie ja tatsächlich bei einem in der Nähe, ne? Und man überlegt sich dann schon, ob man hingeht. Das ist natürlich jetzt auch vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen, dass halt man nicht das Gefühl hatte, dass, also einfach weil so viele aus Rappenau auch kamen, ne? Hatte man das Gefühl, die meisten kamen halt wirklich da in die Show, weil sie halt da seit irgendwie 12 Uhr mittags da standen. Aber das war wahrscheinlich ja gar nicht so, aber irgendwie kam es so rüber.
Aber also am Ende lässt es sich ja trotzdem nicht verhindern, dass sich das rumspricht. Also ich habe da auch auf Instagram in den Kommentaren, ich weiß gar nicht, wie spät es da war, aber ich glaube so gegen 4 oder so. Und da haben dann Leute schon so geschrieben, ja, die sind da an irgendeinem Rasthof. Und ja, also so, ich verstehe es schon irgendwie, dass die ganzen Dorfleute dann da das schon mitbekommen und sich dann natürlich da anstellen.
Ja, ja, voll. Aber trotzdem ist es ja eigentlich so erklärt worden, dass natürlich man auch um 22 Uhr irgendwas dahin kommen kann. Dann wird zufällig deine Zahl genannt. Ne, also auch wenn du irgendwie eine Dreiviertelstunde Anfahrt hast oder so, dass du dann auch halt Chancen hast. Ich glaube, man hat sie auch, aber es kam nicht so rüber in dieser ersten Ausgabe jetzt.
Es war ja diesmal, dass gar nicht so viel gewechselt wurde, oder? Also.
Aber genau, das war beim ersten Mal auch schon nicht so. Da standen auch viel zu viele Leute dafür, dass dann irgendwie, weiß ich, 7, 8 Leute nachgerückt sind oder so.
Ja, also irgendwie die eine Gruppe, ich glaube, das war dann auch diese Männergruppe. Nachdem der allererste, glaube ich, rausgeflogen ist und die waren dann mega lange zusammen, bis dann so einer nach dem anderen ausgetauscht wurde. Und dann, ja, also weiß ich nicht, aber auf der anderen Seite, wenn, dann müsste man es halt länger machen vielleicht oder noch schwerer, um dann, oder weiß ich nicht, oder die Zeit verkürzen.
Ja.
Also die Antwortzeit.
Du hast ja, also eigentlich können maximal, ich glaube, es sind 5 Fragen mal 5, oder? Also 25 Fragen wahrscheinlich. Also können doch maximal 25 Leute überhaupt nachrücken, oder? Also
ja, eigentlich schon.
Ja. So, und das ist natürlich, wenn man sich es überlegt, ein bisschen witzlos oder schon trotzdem sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du da landest, und weil einfach nicht so eine große Fluktuation drin ist.
Aber das Gute ist ja, und das war ja beim ersten Mal ein bisschen so blöd, dass die Leute da einfach dann draußen standen vom Studio, und diesmal, selbst wenn du halt nicht drankommst mit deiner Nummer, dann kannst du halt wenigstens die Sendung quasi vor Ort gucken. Das ist ja dann so ein bisschen die Entschädigung dafür.
Ja, also die Leute verlieren ja auch nichts. Es ist ja auch, sie haben die Chance alle. Die Chance ist wahrscheinlich größer als bei dem Lottogewinn. Deswegen ist es halt einfach mal dann, ich habe da jetzt auch kein Mitleid mit den Leuten so, aber ich glaube, es wird so ein bisschen nach oben gejazzt, wie schnell man diese Show kommt. Es ist schon sehr, also es ist schon relativ unwahrscheinlich, dass du, wenn du dich halt aufmachst da erst um 20.15 Uhr, dass du dann auch wirklich erstens da, also weil du bist halt safe wahrscheinlich nicht im ersten Schub der Leute, sondern im zweiten maximal.
Ja, genau.
Und das ist halt dann schon da schon unwahrscheinlich, dass du überhaupt, dran kommst. So. Also, ja. Naja. Eine Sache, mich nervt, dass Klaas manchmal so moralisch ist in der Show. Oder?
Ja, also meinst du das mit dem, wo sie das Auto abgelehnt haben und so zum Beispiel?
Ja, nicht nur. Es ist halt immer wieder dieses darauf hinweisen, dass sich da jemand durchmogelt. Also das ist aber generell ja mein Ding, dass ich halt solche Leute eher mag oder solche Storylines halt auch eher mag. Und
aber,
deswegen immer wieder dieses, ich weise nur darauf hin, der macht jetzt hier gerade nichts und die anderen schon so. Ja, ich bräuchte es nicht.
Ich finde eher, dass er damit versucht, auch ein bisschen mehr so eine Diskussion irgendwie anzuleiern, weil die Leute halt da so lieb miteinander sind. Und dann, ja, also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass er damit so sagen will, ja, der eine hier ist scheiße, weil das sind ja die Regeln des Spiels. Sondern ja, dass er da irgendwie so ein bisschen versucht, dass jemand anderes, der vielleicht öfter drückt, dann auch mal irgendwie dieselbe Schiene fährt oder so. Aber bei dem, ja, mit diesem, wo sie das Auto hätten haben können, da hat er ja danach dann auch so gesagt, so ja, cool und so, dass ihr echt zu eurem Wort gestanden habt. Also weiß ich nicht.
Oder wo der eine ausgeschieden ist, der mit der Glatze und dann zu seinem Kind da zurückgegangen ist und dann er so meinte, ja, also war gerade ein schöner Moment. War gerade einfach ein schöner Moment, wie das Kind da irgendwie trotzdem happy war und so. Und ich so dachte, ja, mein Gott.
Ja, das freue ich jetzt auch nicht. Oder auch, dass sie manchmal bei manchen Fragen, die, also ich fand es auch teilweise gar nicht so schwer, muss ich jetzt mal sagen. Da waren aber auch teilweise Fragen, das fand ich ein bisschen witzig. Zum Beispiel das eine mit den Desserts, mit Eierschecke und noch
so,
irgendwas.
Ja.
Und da
kalte
dachte,
Oma. Tote Oma.
Ja, genau, tote Oma. Und da war ich dann so, ja, das ist halt, also kommt auch drauf an, aus welcher Gegend du kommst. Und ich fand da manches halt irgendwie relativ einfach zu beantworten. Und dann, ja, weiß ich nicht, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, also die Fragen fand ich teilweise ein bisschen easy, obwohl die dann in der schweren Kategorie waren. Und dann, dass dann manchmal Joko und Klaas noch so versucht haben, die Leute zu verunsichern, obwohl sie eingeloggt haben. Und da dachte ich mir so, ja, löst jetzt auf. Also wir wissen, also es ist nicht so schwer.
Ja.
Wir wissen, was
ich
wichtig
auch,
ist.
Ich finde auch, dass die manchmal ihren Job so ein bisschen falsch, also diese Quizmaster manchmal so ein bisschen falsch spielen, dass
sie
versuchen, die Leute zu verwirren, anstatt, ich finde, das, was man bräuchte, wäre, dass die Kandidaten lebhafter werden und mehr outgoing werden. Und ich finde, das machen sie noch zu wenig, dass sie mit den Leuten so ein bisschen interagieren, so. Und mehr aus denen rauslocken, sondern eher so diese Quizmaster spielen. Und das, finde ich, ist dem Ganzen nicht so zuträglich, wie du schon gesagt hast, ja.
Ja, genau, das ist so. Aber auf der anderen Seite, in der Rolle so richtig waren sie ja jetzt auch noch nicht, weil es ist ja schon trotzdem klassisch Quiz und nicht so wie was Joko macht in seiner Sendung. Deswegen vielleicht sind sie da selber auch noch so ein bisschen, dass sie dann so denken, also sie spielen noch so ein bisschen diesen Quiz-Moderator. Und das, ja, weiß ich nicht, das macht es manchmal so ein bisschen so zäh an so Stellen, wo es gar nicht so langwierig sein müsste. Und so an anderen Stellen, dann da finde ich es dann irgendwie witzig, wenn sie da ewig irgendwie, wenn Joko da einkaufen geht und Klaas ihn irgendwie da in so eine komische Situation bringt und so. Das stört mich dann gar nicht. Aber bei dem eigentlichen Quiz denke ich mir, ein bisschen zackiger könnte es schon sein.
Ja, finde ich auch. Manchmal ist es zu sehr Jauch, der irgendwie so dann die Antwort
aber Jauch
so
ist halt so, he doesn't care so ein bisschen, außer bei denen, die er leiden kann. So. Aber bei den anderen ist er dann so, ja gut, nee, was war falsch. So. Aber ja, die sind da so ein bisschen zu dolle in dieser, oh, wir spielen das jetzt hier so ein bisschen auf.
Wir bleiben bei Joko und Klaas. Es gab eine Schlagzeile, mit der ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hatte, die jetzt nicht wahnsinnig überraschend kommt, aber die ich jetzt nicht so hab kommen sehen, und zwar, dass Late Night Berlin zu Ende geht. Ab jetzt, so, also einfach ab jetzt ist vorbei und die eigentlich angekündigte erste Staffel der neuen, erste Folge der neuen Staffel ist auch die letzte Folge ever. Und Ja, es ist halt auch die Frage, ob, wenn man das jetzt irgendwie angekündigt hätte und dann gäbe es eine wirkliche letzte Folge und so weiter, dann hätte man sich ja auch ein bisschen nicht in die Tasche gelogen, aber ich glaube, da hätte man sehr viel Mühe investieren müssen, damit irgendwelche Gefühle bei Leuten hochkommen, weil man muss ja sagen, ja. Late Night Berlin hatte jetzt wirklich nie, weiß ich nicht, diesen Kult, den natürlich Zirkus Halligalli hatte. Es war irgendwie, ja, es war halt so eine Promo-Show für Joko und Klaas-Shows. Da wurden Sachen ausgetragen, die bei Baywatch Berlin passiert sind und da irgendwie angekündigt wurden. Dann war Joko 500 Mal da natürlich. Dann Sachen aus deren Kosmos sind halt passiert.
Ja, genau.
Hollywood-Stars waren da, weil es halt gar nicht mehr so viele Shows gibt, wo Hollywood-Stars gerade hin können in Deutschland, muss man ja sagen.
Ja.
Und ja, es war alles andere als lieblos, weil die haben alle einen guten Job gemacht da. Aber irgendwie hatte es nicht, es hatte auch keinen festen Sendeplatz. Es hat immer zu verschiedenen Zeiten angefangen. Und es hatte eine lange Sommerpause, lange Winterpause und so. Es war irgendwie, es ist nie so ein richtiges Momentum entstanden für Late Night Berlin.
Genau.
Manchmal sind Sachen schon viral gegangen, aber die Frage, die Klaas ja am Ende stellt oder diese Einspieler ja am Ende stellt, ist ja auch die Frage, Late-Night-Shows, sind die noch in dieser Form zeitgemäß? Und das ist eine richtige Frage, aber es gibt halt noch genügend Beispiele, die das Gegenteil beweisen, dass sie eben noch funktionieren. Und ich glaube halt, dass einfach dieses Konstrukt aus Klaas und ohne Joko und ja eben, was ich gerade beschrieben habe, dass das alles nicht so richtig funktioniert hat oder nicht so richtig gezündet hat. Es war alles andere als eine schlechte Show, aber ich glaube, man hätte, wie gesagt, Mühe gehabt, da irgendwie so eine letzte Folge, wie sie zum Beispiel Zirkus Halligalli gemacht hat, hinzukriegen, weil einfach nicht so viele Emotionen mit dieser Show verbunden sind, oder? Wie hast du das gesehen?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch oft gar keinen Überblick, wann das kommt, wie du eben schon gesagt hast, oder wann es in die Pause geht. Und wenn ich es dann mal mitbekommen habe, wann es läuft, dann war es durch Wer steht mir die Show? Weil da irgendwie, weil die dann zu Gast waren und dann habe ich das irgendwie gesehen, also das Panel zum Beispiel. Oder weil mir dann irgendwie auf YouTube so Interviews mit Billie Eilish zum Beispiel angezeigt wurden. Aber ansonsten war ich da jetzt auch nicht so drin. Aber ich war dann auch überrascht, dass es dann wirklich so von heute auf morgen geendet hat. Und so dieses Late-Night-Ding, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass es so Sendungskonzepte gibt, die irgendwie so, ja, die halt amerikanisch sind und dann im Deutschen nie so ganz komplett funktionieren. Also weiß ich nicht, das war wie mit dieser Gesangsdings da mit den Kaulitz-Brüdern, wo man auch so
That's my jam.
Dachte, ja, genau, wo man so dachte, ja, okay, da ist jetzt, also weiß ich nicht, da gucke ich jetzt eine Folge. Aber im Original hat man da halt Jimmy Fallon und irgendwie Ariana Grande, die da so singen. Und irgendwie hat es für mich nie so richtig komplett gezündet.
Ja, wie gesagt, ich sehe das nicht ganz so bei dem Genre Late Night. Mhm. Also das Neo-Magazin wirklich noch nicht das ZDF-Magazin,
ja, ja, ja.
Hat in seinen letzten Jahren das zu 100% umgesetzt. Sie hatten die klassischen Elemente,
ja, stimmt,
genauso wie sie alle machen. Das hat super funktioniert. Jetzt auch das ZDF-Magazin macht das ja auch in abgespeckter Version. Die machen nicht, also fast kaum mehr Stand-up, aber trotzdem noch so ein bisschen, aber trotzdem noch die Elemente, die sonst eben auch so da sind. Man hat, ich finde auch gerade, dass es Edin Hasanovic bei ZDF Neo ziemlich gut macht.
Ja.
Aber das unterschreibt natürlich nicht das Argument, dass es gerade gut funktioniert im Sinne von zahlenmäßig.
Ja,
aber
genau.
Ich finde schon, dass man sagen kann, dass mit allen richtigen Rahmenbedingungen und so weiter und mit richtig Mühe und mit einem verlässlichen Sendeplatz, ich glaube, das ist halt vor allem wirklich so ein Ding bei Late Night. Late Night muss man einfach wissen, ich schalte da ein, dann kommt dieser Mann, und Mann ja meistens tatsächlich, und erzählt mir halt Sachen. Und wenn das einfach nicht gegeben ist, dann habe ich schwer. Dann ist Late Night Berlin am Ende war mehr sowas wie so ein Red Special quasi. Immer im Anschluss an Joko Klaas Shows gibt es halt noch sowas wie so die Stunde danach mäßig. Und das hat der Sendung einfach nicht geholfen, dass es einfach immer so ein Anhängsel geworden ist. Also ich war ja selber im Studio am Anfang, da ist unfassbar viel Mühe reingeflossen vor Ort, aber auch in den Einspielern und so weiter, und kenne auch irgendwie ein, zwei Leute, die da in der Redaktion so zumindest im erweiterten Umfeld sind, und das ist unfassbar aufwendige Sendung, bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, weil es wurde ja auch direkt in diesem Einspieler auch schon gesagt, dass irgendwie Mitte April, glaube ich, ja, so ein Datum genannt, wo irgendwas passieren wird. Es ist auch ein Dienstag.
Ja, aber was? Hast du eine Vermutung? Hast du Visionen? Siehst du was in deiner Kristallkugel?
Ja, also ich finde ja, der Mensch, der Late Night am zeitgemäßesten verkörpert, und das ist halt das Witzigste, weil er mittlerweile der longest ranging Late Night Host ist Conan. Und ja, was Conan ja gemacht hat, ist, dass er auch sehr reduziert hat. Also also als er dann eben bei PBS war, hat er ja dann irgendwann auf den Freitag gestrichen, dann war es irgendwann nur noch eine Woche, also einmal pro Woche, und dann irgendwann halt gar nicht mehr. Und das hat man ja, also ich wette, dass junge Leute, die jetzt gar nicht sozusagen alt genug sind, um seine Late-Night-Show überhaupt mal gesehen zu haben, die haben da gar keinen Wechsel gemerkt, weil einfach auf diesem YouTube-Account halt immer noch genauso Uploads gekommen sind sozusagen und halt dann viel auch aus der Konserve gekommen, also viel, ne, alte Beiträge, ja, quasi nochmal neu hochgeladen wurden. Dann kam der Podcast, der auch ein Videopodcast war. Dann kam Conan hier mit seiner Travel-Show. Und ich glaube, dass einfach das Zeitgemäßeste ist, was man mit so einer Art von Humor und mit so einem, also ne, auch mit so einem Team und auch mit so einer, mit so einem Ensemble, ne, mit Jakob und mit Thomas Schmidt und so. Das Zeitgemäßeste, was du machen kannst, ist, dass du halt die Stärken dir bewahrst, und die Show hatte ja ihre Stärken. Das waren weiterhin wahnsinnig gut gemachte Einspieler, und also wenn irgendwas die Florida TV kann, dann sind es diese Erlebnis-Einspieler innerhalb von diesen Late-Night-Shows. Also es war seit MTV Home einfach immer das absolute Highlight, wenn so ein "Wir gehen raus und machen Sachen" Einspieler kam. Und sowas wäre blöd, wenn man sich dieser Stärke beraubt. Es gibt einen unfassbar populären Podcast mit Baywatch Berlin, wo ständig Ideen entstehen. Und das ist ja das Gleiche, was Conan eben macht. Ein sehr erfolgreicher Podcast, dazu eben mit ein YouTube-Kanal.
Ja, ja.
Genau, und ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Und ich glaube, dass dann eben auch die Stärke sein könnte, dass man eben keinen Sendeplan hat, sondern sich einfach so lange halt Zeit nimmt für ein Video, wie es eben braucht. Und dann eben mehr so wie ein großer YouTuber quasi arbeitet, anstatt wie eine Sendung mit einem Sendeplan und mit einem festen Sendeplatz und so weiter, wo du dann halt einfach auch mal Sachen machen musst, wo du jetzt nicht so dahinter stehst und die du jetzt nicht so geil findest, und sich einfach mehr Freiheit gönnt und halt, ja, die Stärken weiterhin sich bewahrt, die man einfach hat. So, und ich glaube, und ich hoffe, dass das das Ziel ist. So.
Keine Ahnung. Ich bin jetzt gar nicht irgendwie in die Richtung gegangen. Ja, am liebsten hätte ich es natürlich auch, wenn es irgendwas ist, wo Klaas Sachen macht und mit Leuten agiert, weil ich das witzig finde, am lustigsten, und wenn er spontan ist und so. Ja, aber es würde natürlich Sinn machen, wenn es in so eine Richtung geht, wie du gerade gesagt hast, weil dann macht natürlich auch so diese ganze, ja, der Kosmos quasi, der da so dranhängt, auch mit Baywatch Berlin, der macht ja dann auch viel mehr Sinn, wenn die dann quasi, wenn man eh so Fan ist und da drin steckt, dann kannst du dir quasi danach noch irgendwie den Podcast dazu anhören oder so. Es wäre schlauer, glaube
ich. Ja, also ich glaube, sie bleiben einfach dabei, dass sie Videos machen und ja, wie sie es jetzt auch immer nennen wollen und in welchem Rhythmus und so. Das ist, glaube ich, dann, also für mich wäre es egal, und ich glaube auch für die meisten ZuschauerInnen mittlerweile einfach egal. Ich glaube, ProSieben ist dann so ein bisschen so, ja, okay, was haben wir davon, ne, wenn wir keinen Sendeplatz mehr haben, den wir besetzen können.
Ja.
Aber ja, ich glaube, sie haben ja beide gerade einen neuen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, Joko und Klaas, ne?
Ja.
Dass sowas halt auch Teil von solchen Verhandlungen ist und man da einfach mit der Zeit auch gehen muss. So, aber ich bin gerade noch auf ein Format, es gibt natürlich noch mehr Late-Night-Formate in Deutschland, ne, mit TV Total und natürlich Du gewinnst hier nicht die Millionen, gerade zum Beispiel auch. Und da habe ich mal die Woche wieder nach Monaten, glaube ich, wieder reingeschaut. Hast du mal wieder irgendwas gesehen davon?
Nee, also ich wollte die eine Folge schauen, wo der Glöckler und Lambi da waren, weil ich irgendwie diese Kombi so witzig fand. Und da habe ich auch gehört, dass dieses Gespräch irgendwie ganz funny war, weil halt der Glöckler auch lustig war. Aber ansonsten hat mich da nichts wieder hingetrieben bis jetzt.
Ja, ich habe es wirklich auch im linearen Fernsehen gestern Abend, habe ich es mal, habe ich, da war ich so am Durchswitchen und dann habe ich es gesehen und habe ich es ein bisschen laufen lassen. Und ich fand es wirklich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, man tut Steffen Raab mittlerweile auch so ein bisschen Unrecht, dass man irgendwie in dieser Meinung dann irgendwie so festgefahren war, so ja. Der kann, also der das war irgendwie unnötig, dieses Comeback, und irgendwie außer ESC geht da eh nichts mehr. Es geht schon ein bisschen was. Es ist jetzt kein innovatives Fernsehen, es ist auch kein, ne, kein nicht Grimme-Preis verdächtig, aber es ist eine absolut solide bis gute Show, und dieses Konzept mit dem, dass dann hinten noch gespielt wird und diese Kandidaten da immer aufpassen müssen oder diese Fragen beantworten, das ist ja auch, es ist schon ganz lustig. Natürlich besteht die Show zu 60% daraus, dass halt Stefan Raab seinen typischen Monolog macht und halt TV-Schnipsel vorspielt, und das ist halt einfach, das funktioniert natürlich, weil man dann halt die Schnipsel halt einfach lustig findet. Ja, dann, aber ich hatte diese Experience jetzt, dass ich es geschaut habe, und dann gab es eben so ein Running Gag innerhalb der Sendung, dass sie immer wieder zurückgekommen sind oder es mehrfach eingespielt haben, diese Szene aus dem Bundestag, wo Sarah Wagenknecht und der verbliebene Rest von Bündnis Sarah Wagenknecht diese Plakate da im Bundestag gezeigt hat. Ja. Und dann haben sie halt immer wieder an jedem Mal, da haben sie, hat Raab immer wieder so gesagt, ach wie, die sind schon wieder im Bundestag und haben schon wieder irgendwelche Plakate hochgehalten, wir schalten mal hin. Und dann haben sie immer wieder halt was draufgeschnitten auf diese Bilder, quasi immer so einen Satz draufgeschrieben. Ja. Und ich fand das lustig. Und dann kam ein Spieler, wo er es dann nochmal gemacht hat, also ein Einspieler, wo er es nochmal gemacht hat. Und dann stand da drauf, und dann habe ich wieder gedacht, ja, okay, ich weiß auch nicht, ihr wollt es aber auch quasi so haben. Da stand dann einfach drauf, der Satz, Stefan Raab ist homosexuell, stand einfach nur drauf. Und
nee. Ich finde es nicht lustig, würde ich kurz sagen, aber ich finde es so, why? Also ich ja. verstehe das irgendwie nicht, warum dann immer in so einem Moment dann irgendwie sowas so aufkommt, was auch vor 12 Jahren so hätte passieren können, wo man dann so sagt,
ja, aber
warum sagt da keiner in der Redaktion, ja, es ist halt übelst flach und da ist auch, also wo ist der Gag so, was soll das sein?
Ich habe mir dann wirklich die Frage gestellt, vor 20 Jahren bei TV Total, da wäre das auch schon kein guter Gag gewesen, also das ist ja nicht so, dass es irgendwie früher noch ultra lustig gewesen wäre.
Ja, weiß ich ja, nicht, da war das halt alles noch so ein bisschen so dieser Prollo-Humor, wo man halt so, haha, schwul ist eine Beleidigung, so weißt du, das in die Richtung. Also es war ja nie lustig, aber es war halt so, alle haben so getan, als wäre es halt funny, irgendwie sich darüber lustig zu machen. Aber also, das verstehe ich irgendwie nicht.
Ich war so ein bisschen sold, dass ich quasi heute in diesen Podcast komme und einfach sage, ey, ihr könnt mal wieder reinschauen bei Raabs Sendung. Und dann kam das, und da war ich so, ja, aber man merkt halt, also man ist sich ja auch nicht sicher, machen die das quasi, um Leuten bewusst auch so ans Bein zu pissen und eben bewusst zu sagen, das ist hier die Sendung eben nicht für Woke-Menschen und so. Oder machen die das, weil sie es nicht besser wissen und halt wirklich lustig finden. Also ich weiß es nicht, beides ist nicht gut.
Ja, es ist ja aber auch nichts, wo jetzt, weiß ich nicht, ja, ich sag da jetzt auch, ich finde es irgendwie einfach hohl so, weil es ist irgendwie nicht so von beim, es ist kein Witz, und es ist aber auch nicht so für mich, wo ich jetzt sagen würde, oh, da haben sie jetzt extra so eine krasse Schippe draufgelegt, damit Leute sich irgendwie aufregen, weil ich, also weiß nicht, irgendwie ist es das dann auch nicht wert, weil ich mir so denke, ja, dumm, einfach lass es doch einfach. Das ist halt so oll einfach nur. Keine Ahnung.
Ja, das dachte ich mir auch.
Was ich eigentlich ganz gut fand, also das sieht man ja auch immer so in den Trailern, die so kommen zu der nächsten Folge, dass Raab doch mehr so Sachen macht oder sich aus dem Studio bewegt quasi, als ich ganz am Anfang gedacht hätte. Also da war er dann auch bei Let's Dance so und hat da irgendwie mit Leuten, also war da richtig in den Umkleiderkabinen und hat da mit irgendwem getanzt und was weiß ich. Also das ist ja schon teilweise so ein bisschen wie so richtig früher, wo er dann da irgendwelche Sachen ausprobiert hat. Das finde ich eigentlich ganz cool, und das hat mich dann ein bisschen wieder so, dass ich dachte, ach, vielleicht musst du irgendwie wenigstens die erste halbe Stunde mal wieder gucken oder so. Ja, aber ja, das, ja, weiß ich nicht, bin so ein bisschen hin und her gerissen, was ich überhaupt davon halten soll.
Ja, das ist, glaube ich, das Gefühl der meisten, aber ich will nur etwas differenziert sagen. Es ist jetzt nicht so schlecht, wie es scheint, aber es hat diese Ausreißer, die ich halt absolut nicht nachvollziehen kann, warum die unbedingt sein müssen. Aber naja, die Verräter, da können wir drauf eingehen, denn es gibt den Cast der neuen Staffel. Es gibt, glaube ich, noch kein Datum, aber es gibt das Aufgebot jetzt. Und ja, die Leute, muss man sagen, ich habe es ja, glaube ich, schon einmal hier gesagt, ich weiß nicht mehr, bei was es war, aber die Let's Dance-Isierung der deutschen Fernsehshows muss wirklich, also ich verstehe, warum man es macht. Ne? Und es ist mir ehrlich gesagt lieber, dass das jetzt passiert, als dass die Verräter abgesetzt wird, weil man hat jetzt gerade Let's Dance und natürlich wird man diesen Cast im Umfeld von Let's Dance bekannt geben und dann wird diese Show da starten im Umfeld von Let's Dance. Und es ist natürlich schlau, da zu sagen, okay, wir nehmen die komplette Jury von Let's Dance und packen sie 1:1 so bei die Verräter rein. Und das glaube ich, wird der Show helfen. Und wie gesagt, alles ist mir recht, solange es eine neue Staffel davon gibt.
Ja, aber also ich verstehe dich, aber auf der anderen Seite, ist es überhaupt möglich, dass es nicht Let's Dance-mäßig ein bisschen ist von den Leuten her? Weil das ist
ich glaube, es wäre möglich gewesen, nicht die komplette Jury zu besetzen. Aber
ja, aber das finde ich, also am Anfang dachte ich auch so, hätten sie die nicht ein bisschen aufteilen können? Aber dann finde ich es eigentlich auch funny, weil die ja wirklich also eng befreundet sind so. Und dann finde ich es irgendwie schon wieder cool, weil man dann da so Leute drin hat, wo man weiß, die könnten irgendwie eher ein Team bilden oder irgendwie sowas in die Richtung. Das finde ich dann gar nicht so schlecht. Und auf der anderen Seite so, wenn da ein paar Leute sind, die auch mal bei Let's Dance waren, so wie Timon Krause zum Beispiel, da denke ich mir dann so, ja, aber das ist halt die einzige große deutsche Reality-mäßige Show, die halt nicht so trash ist, wo dann natürlich irgendwie viele Leute dann wiederkommen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt groß so zu verhindern wäre. Und also da sind ja nun wirklich auch Leute, wo ich jetzt nicht drauf getippt hätte, dass die da auftauchen. So wie Mode-Influencer Joe Laschet. Who are you?
Naja,
mit einem Fedora-Hut.
Also die Frage kann ich dir natürlich beantworten, aber also das ist natürlich, also das ist mein Highlight des Casts, kann ich jetzt schon mal sagen. Also der Sohn von Armin Laschet, Joe Laschet, macht einfach mit. Das ist schon mal, man hätte nur noch die Nichte von Barack Obama noch gebraucht oder so, dann hätte es noch runter gewesen.
Ja, oder die Tochter von Söder, wo ist die?
Ja, stimmt.
Komm ran.
Burkhardt, Gloria Burkhardt oder wie die heißt. Oder hier die Tochter von hier.
Ah ja, Bosbach.
Bosbach, genau. Ja, hier die Tochter. Ja. Ja, also naja, wir gehen einmal komplett durch. Also wir haben die Let's Dance Jury, wie gesagt, Mozzi Mabuse, Joachim Lambi und Jorge González. Dann haben wir dabei Wayne Carpendale, Moderatorin Charlotte Würdig, Ex-Nachrichtensprecher Jan Hofer, Schauspielerin Mirja Dumont, Schlagersängerin Marie Reim, der Schauspieler Ralf Bauer und der Influencer Younes Saru, Sängerin Sandy Mölling, Schauspieler Thaddäus Meilinger, Mentalist Timon Krause, Modeinfluencer und Armin Laschet Sohn Joe Laschet, Ex-Fußballnationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Schauspielerin und Moderatorin Janine Ullmann. Das sind alle, die dabei sind.
Ja, ich find's gut.
Ja, also wie gesagt, das ist wirklich 80% davon, würde ich jetzt mal kühn schätzen, haben Let's Dance Vorerfahrung. Also die einzigen, die nicht bei Let's Dance waren, sind doch wahrscheinlich Joe Laschet, Martina Voss-Tecklenburg. Weiß ich, war Marie Reim da schon mal? Wahrscheinlich schon,
ne? Die war da noch nicht.
Okay. Meilinger weiß ich nicht, aber ja, der Rest war auf jeden Fall bei Let's Dance. Das kriege ich selber noch hin.
Sandy?
Ich habe schon alles gesagt.
War nicht da.
Sicher?
Ja.
Naja, die war bei der Masked Singer, das ist das Gleiche.
Ja, aber was also. Willst du tun? Das ist ja wieder dasselbe Problem, was wir immer haben, wenn irgendwas mit Promis ist, wo ich mir so denke, ja, aber wer, also wie bei Masked Singer, wo dann da Leute sagen, wer ist denn hier die Schauspielerin, Rebecca irgendwas? Ja, Leute, wir sind hier in Deutschland. Wen willst du denn da drunter stecken, wenn du nicht sagen willst, Sam Dillon singt jetzt hier unter dem Froschkostüm? Das ist ja, weiß ich nicht.
Nicht also mir fehlt Rebecca so Emanuel im Cast, muss ich sagen, aber naja, also ich, wie gesagt, habe alles schon vorweggeschickt. Mir ist alles recht. Hauptsache, die Show geht weiter. Und,
ja, genau.
Ja, nur weil ich jetzt diese Heimatshow an sich jetzt nicht in ihrem Kosmos immer so wertschätze, wie es vielleicht andere tun, heißt es nicht, dass ich nicht die Promis in einem komplett anderen Setting nicht quasi appreciate könnte für diese Show, die ich ja sehr gerne mag. Also ja, deswegen Verräter geht weiter, ist mir recht und bin gespannt, wen sie dann als Verräter auswählen, weil ne, so jemand wie Timon Krause, glaube ich, wird's schwer haben.
Da bin ich halt, ich bin schon sauer, wenn ich nur dran denke. Ich weiß schon, wie es ablaufen wird. Die werden dann wieder so sagen, einmal bei den Schauspielern natürlich, werden sie so sagen, ja, aber Leute, das sind Schauspieler. Die können machen, was sie wollen. Die können uns alle anlügen. Und dann beim Mentalisten wird es auch sein, ja, aber du kannst uns ja lesen. Also du bist auch gefährlich so. Also auch für die Verräter dann, die werden auch sagen, ne, der kann irgendwie, der weiß, dass wir die Bösen sind. Den wählen wir raus. Und dann bei Lambi denke ich mal auch, dass die anderen da auch schnell auf den gehen würden. Weil sie so denken, ja, wäre funny, wenn der Verräter wäre.
Und Jorge ist natürlich so in der Bruce Darnell-Rolle, wo man ihm das nicht zutraut und dann aber eben ewig lange drin lässt und der dann immer so halbverdächtig ist und so.
Also ja,
so
ein paar Storylines. Aber ich glaube, Jorge ist nicht so, so clumsy. Wie sagt man das? Ja, genau. Ich glaube, der ist recht so, dass
ausgebufft.
Der nicht sich so flatterhaft, kann man das so sagen? Ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Aber
also, dass
der,
er nicht
glaube,
so,
ist recht,
dass er ein bisschen
der ist da, glaube, gut im Game
standfester
dann.
Ist.
Ja, genau. Ich glaube, der ist schon eher, dass der dann so sagt, ja, yeah, Chico hat mich, der ist irgendwie komisch heute oder sowas, glaube ich.
Ja, man sagt doch dann auch immer über ihn, genau wie man bei Sonja Zietlow immer sagt, dass sie Pilotin ist, dass er irgendwie an der Uni irgendwie
irgendwas
Doktortitel
mit
oder irgendwas.
Physik? Nee,
ja,
irgendwie weiß
gar irgendwas
nicht.
So. Chemiker oder?
Ja, genau. Und Mozzi, glaube, also wenn die ausgewählt werden würde, was ich nicht denke, weil eigentlich können die ja da auch mal ein bisschen so sich anbiedern und so sagen, ja, also ich wäre da mega gut und ich will das unbedingt, aber ich glaube, Mozzi kann gar nicht lügen zum Beispiel. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das gerne machen
würde. Aber ich
würde.
Könnte mir auch die Oana Nikki, die bei ihr vorstellen, so. Oder nicht?
Nee, glaube ich gar nicht.
Okay.
Denke ich nicht. Vor allem nicht, wenn da Roche in der Runde ist, mit dem sie irgendwie alle 5 Monate in Urlaub fliegt. Ich glaube nicht, dass sie da Bock drauf hat.
Ja, okay. Dann sind wir gespannt auf die Strategieshow. Und die nächste Strategieshow und der nächste Cast kommt jetzt. The Power haben wir jetzt irgendwie sehr oft drüber gesprochen in den letzten Wochen, weil die Show erst angekündigt, dann so ein bisschen ausformuliert wurde und jetzt eben der Cast da ist, hat den Hintergrund, dass die jetzt, glaube ich, anfangen zu drehen. Ist ja eine lange Show, die wird über 50 Tage gedreht, weil sie dann ja auch werktäglich laufen wird bei Join und der Cast ist jetzt, wie gesagt, bekannt. Und es sind so ein paar Leute dabei, die wir natürlich, wir kennen, glaube ich, fast alle und ja, ich gehe mal durch. Also mit dabei ist, hast du schon irgendwas gehört? Nee.
Nee.
Klang jetzt
also
nicht
ich
so
wusste
vorher.
Ja, vorher, kurze Offenbarung, ich wusste auch nicht mehr, worum es geht und ich habe einfach gesagt, ach ja, das mit dem Strom und dann ist so, was? Nein, was mit das? Nichts mit Strom in der Sendung.
Nee, nichts mit Strom. Ich erkläre es aber trotzdem nochmal, guter Hinweis für alle. Also es geht ja darum, dass es im Prinzip eine Big Brother-artige Show ist, wo es in jeder Woche einen Powerplayer gibt, so heißt es. Der macht dann sozusagen die Regeln und es wird aber den Leuten, glaube ich, nicht gesagt, wer diese Person ist. Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Am Ende der Woche nominiert der Powerplayer einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Wollen die Nominierten dem Auszug entgehen, müssen sie die wahre Identität des Powerplayers enttarnen. Wer bis zum Finale durchhält, gewinnt 40.000 Euro. Also das sind die Regeln und ich, also auf den ersten Blick finde ich den Cast relativ okay, so dafür, dass man ja so eine Strategieshow hat, weil da sind ein paar Leute dabei, die ich als noch eher strategisch in diesem Reality-Game einschätze. Also mit dabei ist Matthias Mangiapane.
Der ist Stratege auf jeden
Fall. Damit geht's los. So, dann die nächste. Spielerfrau, die Lara Kruse, natürlich, endlich wieder. Und natürlich kommen wir gleich noch ausführlicher dazu, Cosimo Citolo, auch wieder, mal wieder endlich am Start. So, dann geht's los mit Serkan Yavuz, Vanessa Nwatu, ne, Frau von, mittlerweile Frau, oder Verlobte zumindest von Alex Petrovic. Dann Aaron Königs, bekannt als der gelbe Aaron, natürlich bekannt aus The Mole, unter anderem. Ja. Lorik Bunyaku von Sommerhaus Bachelorette und so weiter. Emma Fairlund, also die Freundin von Umut, aus derselben Staffel, wie auch Lorik war natürlich. Und ihre Mutter, Julia Birnbaum oder Bimbaum.
Heißt Bimbaum, die? Klar.
Nadja Großmann von Aito, ne? Nadja, und die war ja auch bei hier Love Fool. Lukas Schwarze von Germany's Next Topmodel und Leon Mascher ist auch noch am Start. So.
Okay, Lukas, ist das der eine von den Zwillingen?
Ich glaube, ja.
Luca.
Oder, nee, oder Lukas. Keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht auf jeden Fall, weil ich es nicht gesehen habe, aber genau, also das ist der Cast und ich finde, man hat mit, also ich sage mal, wen ich für so eine Strategieshow einigermaßen gut ausgewählt finde. Ich finde, gut ausgewählt ist Serkan, ist Vanessa, ist Aaron, ist Lorik. Das sind alles gute Leute, finde ich.
Ja, schon. Ja, also ich werde es mir angucken, weil mich das ein bisschen mit diesem dann rausfinden, wer der Powerplayer ist und so. Da bin ich natürlich bei The Mole, ganz klar. Take me back, bitte.
Wer ist der Mole?
Bist du der Maul? Oder bist du der Maul? Ja, also das spricht mich an, aber ich bin natürlich trotzdem immer Team normale Leute. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt, also das nervt mich irgendwie schon wieder, dass da Emma dann dabei ist. Das ist auch, ich finde die nicht lustig. Also wenigstens ist da auch Matthias dabei und Cosimo.
Und ihre Mutter.
Aber ja, okay. Ja, super.
Also, mal schauen. Also, wie man auf die Idee gekommen ist, ne, dass man, also, wenn man eine Angehörigen mitnimmt, dass man die Mutter von Emma mitnimmt, das ist, also,
ja,
die muss irgendwas an sich
ist
haben.
Ist auch irgendwie ein bisschen
Ballaballa.
Insane, kann auch sein.
Ja, also, mich macht das jetzt irgendwie alles gespannt und, wie gesagt, man hätte das schlimmer besetzen können, finde ich. Deswegen, ja, bin ich erstmal offen für The Power. Ja, und jetzt, bevor wir eben zu My Big Fat Italian Wedding und mehr Cosimo kommen, wollte ich aber ganz kurz hier durch die Blitzmeldungen huschen aus dem Reality Game. Ich muss dazu sagen, und auch du, ich habe das wenigste davon selbst gesehen. Ich habe aber die Ausschnitte mir angeschaut davon und will es nur ganz kurz, damit wir es erwähnt haben, angerissen haben. Also, wir hatten zum Beispiel das Make Love Fake Love Wiedersehen. Da habe ich eben in meinem TikTok-Feed Ausschnitte vom Wiedersehen gehabt. Und da ist es richtig abgegangen. Und da ging es ja darum, dass dann irgendwie einer von den Typen dann irgendwie gesagt hat, ja, also ich hatte dann jetzt mal hier was mitgebracht auch. Und das sind, weil ihr redet ja so gerne über mich, deswegen hier sind Autogrammkarten von mir. Hier an dich, einmal Autogrammkarten. So, und dann gab es direkt die Retourkutsche und gesagt, ja, aber ich habe auch was für dich mitgenommen. Und zwar hier habe ich eine Hundeleine, weil du hier mit deiner Frau und so, die hatte ich ja an der Leine und so.
Oh Gott, nein.
Und das war dann so eine riesige, auch immer komisch, wenn in solchen Wiedersehensshows im Stehen auf einmal argumentiert wird und sich dann nicht mehr hingesetzt wird. Das kann ich auch nicht haben.
Ja, weil man dann auch immer das Studio aus so einer Sicht sieht, wo man so genau weiß, das sollte nicht so sein. Das war eigentlich, da ist auch nicht mehr gut ausgeleuchtet. Die Leute stehen da, da sieht man die Palme irgendwie, die nur noch ganz traurig in so einer Ecke steht und sowas. Ja,
Oft. Ja, und wo dann immer so halbherzig eingegriffen wird von der Moderation, weil eigentlich ist natürlich genau das, das, was die wollen. Und dann aber immer so, ja, aber hier nicht alle durcheinander. Das war dann auch so, dass dann Janine Ullmann irgendwie meinte, ja, aber nicht alle durcheinander. So, jetzt bring einmal kurz deinen Punkt zu Ende, schrei aber gerne weiter rum und bleib auch gerne stehen und jetzt und dann wieder zurück. So, aber Hauptsache nicht durcheinander reden. Also das fand ich alles sehr schön. Und das wollte ich nur ganz kurz angerissen haben. Apropos Hundeleine, das bringt mich zum Sommerhaus der Normalos, weil da gibt es ja immer noch unsere Hundeleinenfrau, ne, die ein TikTok gemacht hat, ein Reel gemacht hat, was ich auch auf TikTok gesehen habe. Hast du es auch gesehen, wo sie quasi erklärt einmal für alle, was es jetzt auf sich hat mit ihrem Hundeleinen-Shop und wie bekannt sie wirklich in der Hundeleinen-Szene ist? Habe ich mir sehr gerne angeschaut, auf jeden Fall.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Also sie hat einfach erklärt, wie viele tausend Views und so ihre Videos haben. Und deswegen kann man schon von einer Bekanntheit sprechen. Und es sind auch nicht 2 Bestellungen pro Tag, sondern es sind genau genommen irgendwie 40 bis 100 oder so, keine Ahnung. Ja, fand ich einfach einen guten Move, weil man weiß ja, ne, sowas wie der Schlauere gibt nach und so, das ist dann auch nicht angekommen auf jeden Fall. Dann wollte ich einmal was sagen zu GNTM. Wir werden da vermutlich noch ausführlicher drüber sprechen, über die Staffel. Aber jetzt gerade ist was passiert, was ich schon außerordentlich fand in der Jungs-Folge.
Ja, also ich auch, ja.
Ne, da war es, also korrigiere mich gerne, aber es war so, dass ein Kandidat, also ne, es gab so ein Werbeshooting oder sowas und dann kam dieser Chef von dieser Firma und hat halt zu dem einen Kandidaten gemeint, so, war ja ganz schön, du hast ein ganz tolles Lächeln, aber vielleicht geh mal hier ein bisschen mehr trainieren, weil das für den Job braucht man ein bisschen mehr Sixpacks, so, das weißt du ja auch selber bestimmt und so und dann hier, geh wieder zurück beim Maceball vielleicht. Und dann hat der Typ, der Kandidat sich eben so darüber aufgeregt, hat gesagt, es geht ja nicht und ich werde mich da nicht irgendwie verändern und so und ich bin gut so, wie ich bin. Hat sich aufgeregt. Alle anderen haben anscheinend zugestimmt und haben dann alle zusammen gesagt, wir sind hier quasi, das war so ein hier, oh Captain, my Captain Moment quasi, wo die dann alle so gemeint haben.
Das war Tribute von Panem eigentlich.
Genau.
Die Revolution wurde gestartet.
Wo sie alle gemeint haben, du und welche Armee sozusagen, wo Harry Potter zurückkommt in der letzten, also im letzten Film, im letzten Buch, zurück nach Hogwarts und dann auf einmal sich alle so hinter ihn stellen, gegenüber von Snape, der neue Schulleiter ist, so, und sagen quasi, wir lehnen jetzt alle diesen Job ab, weil ihr euch so verhalten habt gerade. Und das war auf jeden Fall, habe ich nur gemeint, müssen wir hier kurz ansprechen auf jeden Fall.
Ja, also ich denke, dass die Gästin nächste Woche da unbedingt nochmal tiefer in die Materie gehen will, weil das war schon geil anzusehen. Also es war auch witzig einfach und es ging ewig lang. Also man dachte immer, jetzt ist so die Story vorbei, er hat so seine Meinung gesagt und so. Und dann waren sie draußen, da wurde nochmal drüber geredet und dann war eben diese Szene, die du eben genannt hast, wo sie dann alle reingegangen sind und so gesagt haben, und deswegen lehnen wir den Job ab. Okay, ja, gut, tschüss. Also irgendwie, das war schon ein bisschen special so für GNTM. Also hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass es jemals passieren wird.
Wie hat denn Heidi darauf reagiert? Weil ich stelle mir so vor.
Das ist ja das Geilste. Das ist ja so witzig schon wieder, weil eigentlich wissen oder müssten die Kandidaten ja auch ein bisschen wissen, dass sie mittlerweile auch am längeren Hebel sitzen, weil die Show ja schon so kritisiert worden ist und Heidi da irgendwie 15 Minuten ihren Monolog halten musste letztes Jahr oder wann das war, wo sie meinte, es werden niemandem die Beine eingeschmiert mit Vaseline. So, und deswegen dachte ich mir schon so, dass da vielleicht mal jemand dabei sein könnte, der so denkt, ja, ne, was soll passieren, wenn ich jetzt hier sage, ich mach das nicht oder so. Dann ist es irgendwie so, oder wenn ich sage, nee, eigentlich finde ich meinen Körper ganz gut, so wie er ist. Ja, dann war Heidi natürlich nicht dabei, aber sie haben dann so reingeschnitten, wie sie eben auf, das ist auch so geil, die sitzt dann immer auf so einem riesigen Rad quasi, auf so einem Betonding, keine Ahnung, in so einem roten Raum, wo einem auch immer die Augen brennen, wenn die auf einem eingeblendet wird, weil es so grell ist und so ausgeleuchtet. Und dann hat sie nur so gesagt, ja, natürlich habe auch ich die Situation mitbekommen. Wie Sie die Situation bewerten, das müssen Sie selber wissen, liebe Zuschauer. Das war alles, was sie dazu gesagt hat. Also sie hat gar nichts dazu so wirklich abgegeben an einem Statement oder was auch immer. Und als dann am Ende die Entscheidung quasi war, dachte ich natürlich erst so, ja, come on, so der Typ, der sich da aufgelehnt hat, der fliegt im hohen Bogen raus, goodbye. Und da hat sie dann nur so gesagt, ja, was war denn los? Naja, ja, verstehe ich, dass du dich angegriffen gefühlt hast. Du musst dann halt aufpassen, dass du nicht selber auch dann so in das Niveau rutscht oder so in die Richtung, so von wegen, ja, weil er halt selber dann so ein bisschen dann fuchtig geworden ist und halt so meinte, ja, der hat selber einen Bierbauch und will mir was von Workout erzählen. Das ist halt ein bisschen, das war schon funny. Und ja, war dann so ein bisschen, sie sind fake, hat er so gesagt. Das war schon, ja, also auch ein bisschen lustig und peinlich, aber in dem Moment war er halt eindeutig im Recht eigentlich, weil es einfach nur Schikane war, dass die da alle antanzen mussten und dann am Ende irgendwie zu der Hälfte gesagt wurde, ja, leider dein Körperbau und leider kein Sixpack und leider keine Muskeln und am Ende das Fotoshoot waren einfach nur, also da waren dann drei Jungs, die wieder so zurückgerudert sind und die dann gesagt haben, eigentlich würden wir doch gerne die Fotos machen. Fände ich auch mega geil. Natürlich so skinny white boys mit schönen Gesichtern, die auch Muskeln hatten. Und die sind dann nochmal zurückgegangen und gesagt, wir würden es jetzt doch machen. Ja, und dann die Bilder waren einfach die in so normaler Sportkleidung. Also man hat keine Muskeln gesehen, man hat kein Sixpack gesehen. Hä? Ich hab's gar nicht verstanden, warum da die anderen so aussortiert wurden, außer, dass die eben sagen können, ja, sorry, aber irgendwie, ihr habt leider, euer Fettgehalt ist irgendwie zu hoch oder so. Das war halt schon so ein bisschen bloßstellen. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall war's eine gute Folge.
Ja, scheint so. Also ich finde, Heidi muss ja dazu auch gar nichts sagen, weil man kennt ja ihre Meinung. Man weiß ja, was sie denkt. Ne? Sie ist ja immer so der Meinung oder auch in der Vergangenheit immer so der Meinung gewesen. Ja, früher war das halt so und wir mussten da alle durch. Deswegen nicht immer so, ihr seid alle so verweichlicht nach dem Motto. So ein bisschen
ja, sie anti-woke. Hat dann, stimmt. Sie hat dann auch, fällt mir gerade ein, mit dem, wie heißt er denn, der Sohn von Boris Becker, der auch modelt? Keine Ahnung. Becker halt.
Noah.
Nee. Ja, genau. Und ja, der war als Jury-Mitglied dabei in der Folge. Und der saß dann da eben am Ende neben ihr und da hat sie dann auch so gesagt, ja, Noah, du hast doch bestimmt auch schon richtig viel gehört bei so Castings, so nicht nette Sachen. Und er hat dann halt so gesagt, ja, also will ich jetzt auch gar nicht wiederholen, was da manchmal gesagt wurde. Wo ich dann immer so denke, also was soll mir das jetzt sagen? So, das ist dann irgendwie mal so ein bisschen, ja, das kommt halt vor. Und ich, also es war gut, dass du was gesagt hast, aber in Wahrheit weiß man halt so, es juckt halt keine Sau, ob da, also da wird sich nie was ändern. Und auch diese Casting-Leute da, das geht ja jetzt irgendwie auch noch weiter. Da hat dann der eine von dem Casting-Team hat dann da auch noch so einen shady Kommentar hinterlassen über diesen Kandidaten, was auch irgendwie peinlich ist, weil diesen müssten ja eigentlich die professionellen Leute sein da von diesem, also ne, der Kandidat, dem kann es ja scheißegal sein, was über ihn erzählt, weil das ist halt einfach so ein Normalo, der sich da beworben hat. Aber diese Leute von diesem Magazin, das ist schon ein bisschen peinlich, aber ja, es ist halt, wird halt immer so getan von wegen, ja, es ist schon, ihr seid halt Personality zeigen. Aber ja, wenn dann einer so aussieht, wie er aussieht, dann ist auf einmal, ja, Diversity, da wird auch gar nicht mehr von geredet. Also die war irgendwie 5 Staffeln lang immer, also wir sind divers. Und jetzt so seit letzten und diesem Jahr wird da, also nicht einmal wird dieses Wort verwendet.
Ja, wenn man halt jetzt dieses Feigenblatt mit den Jungs hat, ne, dass man ja, einfach ja, sagen genau. kann, wir haben da ja Jungs. Ja. Also ich meine, was wollt ihr denn jetzt noch alles? Wir haben euch den Wunsch erfüllt, den ihr so lange hattet.
Diversität. Ja. So geil, ja.
Kurz Promis unter Palmen, da gab es auch wieder einen Rauswurf. Hast du es mitbekommen, Chico? Die Chico-Lisha-Situation, also es gab schon länger Streit zwischen den beiden und bei einem Spiel war es dann so, dass, und das war, also das ist vielleicht eher die Schlagzeile, wie Sat.1 das mal wieder gemacht hat, ne? Also wie sie das quasi gezeigt haben, weil gezeigt wurde dann, wie Chico etwas sagt zu Lisha und man hat's dann gepiept, also man konnte nicht richtig hören, was er sagt, aber man hat dann irgendwie ihn so oft von vorne und seine Lippen so gezeigt, dass man sich eigentlich ziemlich genau zusammenreimen konnte, was er gesagt hat. Also ja. Es war irgendwie so, wir dürfen es euch nicht sagen, aber hier, wir zeigen es euch oft genug, damit ihr schon checkt, was er gesagt hat. Und wieder mal so halbherzig gemacht und irgendwie, also überhaupt alles, ne, komplett Promis unter Palmen, diese Scheinheiligkeit quasi, dass sie irgendwas daraus gelernt haben, das ist mittlerweile ja wirklich der Treppenwitz. Also was ja hier gesagt wurde, ist offensichtlich, Chico hat ihr quasi sexuelle Gewalt angedroht, kann man so sagen, und wurde dann daraufhin rausgeschmissen. Lisha hat auch etwas gesagt, aber nicht sowas Schlimmes gesagt, aber hat dann eben eine Verwarnung irgendwie bekommen, gelbe Karte. Und seitdem diskutiert man eben darüber, wie viel jetzt da wieder gezeigt wurde. Aber so Themen wie zum Beispiel, was wir im Sommerhaus ja hatten, so psychische Gewalt, wann ist das, wann fängt das eigentlich an? Das ist jetzt hier zum Beispiel auch gar kein Thema, weil ich finde auch, dass man bei Lisha sowas schon mal hätte auch anführen können, psychische Gewalt und so. Das hat ja schon in der ersten Folge direkt angefangen. Also es ist auch schwer, aber sie machen sich das Leben selber schwer. Ne? Also sie machen sich so zu einer Art moralischem Gericht, aber diese Baustelle machst du dir nur auf, indem du halt solche Leute besetzt. Ne? Chico ist ein ehemaliger Straftäter, der im Gefängnis saß. So. Also, und Lisha hat sich schon eigentlich disqualifiziert für weitere Auftritte durch krasses Mobbing im Sommerhaus. Und dann, klar, ist es schwer, mit solchen Leuten umzugehen und dann in eine Situation zu kommen, wo du bewerten musst, ist das jetzt schon too much? Ist das noch erlaubt? Wissen die alle gerade Bescheid, was sie da tun? Ja, dann lad die Leute nicht ein, wenn du nicht in der Situation sein willst. Jetzt siehst du halt blöd aus. Und das ist ein selber geschaufeltes Grab mal wieder. The 50, da gab es auch einige Kontroversen. Da habe ich auch so ein paar Sachen angezeigt bekommen bei TikTok. Ich habe gesehen, wie Sam im Prinzip von Sekunde 1 alle aufmischt und irgendwie gegenüber von Christina Grass meinte so, ey, der Marco, der kam vorher zu mir, ne, dein Ex, und hat gesagt, dass er sich seit der Trennung irgendwie ausgetobt hat, aber weiß ich jetzt auch nicht genau, was er damit gemeint hat. Und dann so, wie, was hat er gesagt? Und so, also hat diesen Streit halt so angezettelt und dann schreien die sich an und so weiter, das ging los. Dann sofort auch Sam versus Georgina, wo dann irgendwie Georgina und ihre Friends da in Weißweinstimmung alle da in der Runde saßen und Sam kam dann so dazu. Und ich glaube, es war Cecilia, die dann auf ihn zukam, auf Sam, und irgendwie meinte, boah, also was da jetzt hinten wieder los ist, du, da musst du gleich mal hingehen zu deiner ehemaligen besten Freundin Georgina. Und Sam konnte sich das Grinsen nicht aus dem Gesicht wischen, sozusagen, dass gerade alles sich um ihn dreht. Und er dann nur so, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Also ich habe doch noch nichts mal gesagt und so. Und also wunderbar. Dann mein Lieblingskonflikt, den ich jetzt so gesehen habe schon, ist Flocke versus Georgina.
Ja.
Flocke versus China Lisa natürlich. Ja, ja, natürlich.
Weil da reden Flocke sie über Vegas. Das habe ich auch gesehen.
Ja, ich habe ja auch geschrieben, geschickt. Vegas hat meine Birne gefickt. Das war das, was Flocke mehrfach gesagt hat. Irgendwas mit Birne. Und ich dachte mir, was meint er denn mit der Birne? Aber ja, irgendwie, die Birne wurde gefickt in Las Vegas auf jeden Fall, weil, also auch so witzig, dass er quasi so tut, als hätte er nicht genau Bescheid gewusst, was diese Show damals mit den Hochzeitsglocken und so weiter, was es alles sollte.
China Lisa, also geht ja auch teilweise gar nicht so drauf ein am Anfang, bis es ihr dann auch reicht und sie hat so gesagt, jetzt hörst du mal auf, hier so mit mir zu reden, weil sie sich auch so denkt, Junge, warum, also als ob wir da irgendwie geheiratet hätten, was machst du hier für eine Story draus?
Ja, also das fand ich auch sehr witzig, und weil dann Gina auch irgendwann meinte, ich habe es jetzt satt, mich die ganze Zeit provozieren zu lassen, was ist denn hier los? Und Vegas war Vegas, jetzt ist hier was anderes und so. Und das ist also so lustig, wenn man mit Vegas da so argumentiert wird. Ja, und das Letzte noch, muss man ja sagen, Yassi, ne, ist ja hier dabei, mittlerweile nicht mehr möglich, gerade ihn zu besetzen, aber damals eben schon noch möglich. Er ist ja dabei und hat in der ersten Nacht, ich habe es nicht genau mitgezählt und auch nicht genau verstanden, hat er was mit Georgina gehabt und mit Melody, glaube ich, ne? Mit Melody Hase, also, war er dann irgendwie im
Melody
Bett.
Melody hat ja selber gesagt, dass es so geschnitten wurde, dass man nicht so, also dass quasi der Zuschauer so denken soll, oh, der ist da noch vorbeigegangen abends in ihr Bett und dass da irgendwas lief. Aber sie hat selber gesagt, dass sie damals halt so Freunde waren, aber mittlerweile hat sie auch nichts mit ihm zu tun und distanziert sich eigentlich von ihm.
Aber sie war nackt in seinem Bett oder er war nackt in ihrem Bett, aber es war auf jeden Fall so, glaube ich, dass sie nackt war, oder?
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also ja, sie hat gesagt, dass die nichts miteinander hatten, aber mit Georgina ja schon, ne?
Ja, also sie ist die neue, hier, Jenny Elvers, ne? Ja. Ja, also ich glaube, mir reichen die Ausschnitte, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich ja, so viel mehr gerade brauche, irgendwie, von The 50. Ja, das wollte ich nur hier ganz kurz, das war unser Blitz-Trash-TV-Meldungsticker, so nenne ich ihn jetzt. Jetzt gehen wir zu einer Hochzeitsdoku und damit einem absoluten Klassiker innerhalb von Fernsehen für alle natürlich. My Big Fat Italian Wedding. Die Hochzeit von Cosimo und Natalie. Wir haben die beiden zusammen zuletzt, ich glaube, man hätte sie auch schon bei irgendwelchen diversen Promi-Verfolgungs-RTL-2-Formaten auch nochmal sehen können, aber für mich zuletzt im Sommerhaus eben zusammen gewesen. Und jetzt heiraten sie. Die Hochzeit war im Oktober schon. Das hat jetzt auch ewig gedauert, dass die Sendung ausgestrahlt wurde und ist, glaube ich, auch gnadenlos gescheitert, linear so. Also wirklich wenige Quoten gehabt und so. Und ja, also es hat bei mir erstmal natürlich super viel Neugier ausgelöst, die Sendung, weil das Genre einfach meins ist. Und aber natürlich hat es auch schwer bei mir, weil es bei mir halt gegen Hubert und Matthias die Hochzeit antritt. Und du hast ja auch gesehen, wie findest du My Big Fat Italian Wedding? Nicht notwendigerweise im Vergleich, aber ja, wie findest du es?
Ja, also an Hubert und Matthias, damit glaube ich nie was rankommen. Es war einfach ein Once-in-a-Lifetime-Moment, diese Sendung. Deswegen bin ich da auch gar nicht von ausgegangen, dass es irgendwie in die Richtung geht. Wobei die ja bei Cosimo und Natalie haben sie ja auch so einen ähnlichen, wie sagt man, so eine ähnliche Storyline, so von Anfang bis Ende. Dass eben am Anfang dann auch zum Beispiel ist so ein Besuch beim Beauty-Doc in a way, nur dass eben Cosimos Vater zum Beispiel Zähne bekommt, der hat irgendwie keine Zähne mehr. Ja. Und bei Hubert und Matthias war es ja eben die große Fettabsaugung und was weiß ich alles, was die da gemacht haben.
Matthias hat auch Zähne gemacht damals, ne? Das war.
War das da? Echt?
Ja, das war auch innerhalb der Doku.
Stimmt, ja. Krass, ja, genau. Ja, und deswegen war ich am Anfang schon so, dass ich dachte, okay, cool, das geht schon mal ganz gut los, dass da auch die Eltern so mit einbezogen werden. Und dann hatte es aber schon einige Tiefen für mich, weil zum Beispiel arbeiten sie ja dann auch mit so einer Wedding-Plannerin zusammen und die hat einfach keinen Esprit, möchte ich mal sagen. Also ja. Franck ist schon the one and only. Und die wirkt irgendwie so ein bisschen so, irgendwie so ein bisschen blass gegenüber Cosimo. Nicht nur vom Ton her, sondern auch vom Verhalten. Und dann auch die ganze zweite Folge, da geht's ja dann darum, dass sie sich die Location angucken in Italien. Und die habe ich dann auch fast komplett irgendwie so ein bisschen durchgeskippt, weil ich dann eben noch zu Ende gucken musste und nicht mehr so viel Zeit hatte. Und das hat mich irgendwie nicht so, war jetzt irgendwie nicht so funny. So, weiß ich nicht, das war mir nicht albern genug. Und und dann so die restlichen zwei Folgen sind dann auch so dahin geplätschert. Weiß ich nicht, ich habe irgendwie gedacht, es wird ein bisschen alberner, um ehrlich zu sein. Ja, was sagst du?
Ja, also es ist wirklich, ich glaube wirklich, dass es sich eigentlich ein gutes Ziel gesetzt hat und auch richtig angefangen hat. Und
ja.
Es hätte das Potenzial gehabt, dass es in diese Qualität kommt, weil die Bestandteile sind ja alle da, ne? Es ist fucking K1 auf dieser Hochzeit. Es ist eine sehr colorful Familie natürlich. Wir haben eine tragische Hintergrundgeschichte mit der kranken Mutter von Natalie, wo in Folge 4 auf einmal so darauf hingewiesen wird, dass die jetzt leider nicht kommen kann, weil sie halt irgendwie krank zu Hause ist. Ja. Und so, also ne, man weiß nicht, wie offen waren dann alle sozusagen alles zu zeigen, aber das ist halt der große Vorteil bei Matthias und Hubert. Die haben halt alles alles gezeigt, ne, mit der toten Mutter von Hubert und so weiter. Die hat, also ich weiß immer noch, wie dieser Moment hittet am Ende in Folge 6 bei der Hochzeit, wie Hubert dieses Bild von seiner toten Mutter da reinträgt. Und das ist wirklich traurig. Das ist ja noch nicht mal irgendwie nur in so einem trashy, ironischen Level irgendwie traurig, sondern das ist einfach wirklich ein guter Moment, der hittet, weil man eine Folge mit denen mitgegangen ist, wie sie das Haus ausmisten und man dann zum Grab mitgeht und alles Mögliche.
Ja.
Und hier merkt man halt, sie sind mit vielen Zielen gestartet, aber irgendwie, es ist auch nicht so viel Budget natürlich, aber es ist einfach von dem Aufwand, kommt es nicht ran. Die haben nicht so viele Ortsbesuche, die waren nicht so oft bei Cosimo und Nathalie. Die haben so ein paar Sachen, wo sie dabei sind. Ne, Junggesellenabschied, die beide irgendwie völlig egal sind. So.
Ja,
da passiert überhaupt nichts.
Das fand ich auch blöd.
Und halt, was du schon gesagt hast, da wird eine Folge, ist diese Beschauung der Örtlichkeiten da in Italien. Und da hat man, man merkt so richtig, wie man sich da gesagt hat, das braucht natürlich, man muss sich diese Spots da anschauen, aber es passiert da halt nichts. Also, Cosimo kommt da fast zu spät und das war's dann, weil danach, sie schauen sich die eine Location an, sind sich sicher, sie wollen sie nicht. Dann sieht man irgendwie eine Viertelstunde dabei zu, wie sie unmotiviert durch dieses eine Anwesen da gehen und sich eigentlich schon sicher sind, dass sie halt das zweite nehmen. Bei uns wurde sie auch schon verraten, dass sie eigentlich das zweite nehmen davor, weil sie davon halt mega die Fans sind. So. Also lauter so dumme dramaturgische Entscheidungen, wo man eigentlich die Spannung so komplett rausgenommen hat und überhaupt Spannung. Ne? Eine Hochzeit ist ein natürlicher Spannungsbogen, weil alles läuft auf einen Höhepunkt zu und man fragt sich, klappt's oder klappt's nicht. Erst ganz am Schluss der niedrigste Spannungsbogen bei der Hochzeit ist ja immer Wetter, gut oder schlecht so. Und der wird halt in den letzten 10 Minuten aufgemacht, den kannst du ja theoretisch schon auf Folge 1 aufmachen, ne? Sie fahren ja dahin nach Italien auch für gutes Wetter, auch für die Familie und so weiter. Aber es klappt irgendwie alles nicht, es ist handwerklich einfach nicht dramaturgisch gut gemacht. Und wie gesagt, aus einzelnen Familienmitgliedern macht man viel zu wenig, also da hätte man einfach... ein paar Drehtage da hätte man sich einfach einzelne Charaktere rausnehmen sollen. Und das ist der andere Vorteil, den Hubert und Matthias haben. Die Nebendarsteller klappen halt super. Also, ne, da ist von der abgesetzten Trauzeugin bis hin zum Junggesellenabschied, Nico Schwanz und so, klappt alles. Und halt hier gar nichts irgendwie. Der Hauptdarsteller ist halt Cosimo, auf dessen Schultern alles lastet. So.
Ja.
Es gibt keinen in dieser Sendung, der irgendwie Unterhaltungspotenzial sonst bietet.
Es gab so Ansätze, wo man so ein Hubert und Matthias Ding hätte haben können, weil da sind ja auch so irgendwie in der Vergangenheit so Sachen, die schon interessant sind, aber irgendwie hat man das Gefühl, die werden so kurz angesprochen, wie zum Beispiel halt mit dem Vater, dass der irgendwie auch damals
Spielsucht, ne?
Ja, genau. Und dass die auch, dass er in Italien auch immer so voll der Opernsänger war, so, also hobbymäßig, glaube, aber dass er immer viel gesungen hat. Und der war jetzt irgendwie auch seit 20 Jahren oder so nicht mehr in Italien. Das ist ja auch irgendwie traurig. Und dann erzählen sie auch von der Beziehung zwischen Cosimos Mutter und dem Vater. Und das ist irgendwie auch nicht so... ganz, also die kommen klar, glaube ich, aber die sind jetzt nicht mehr so eng und Cosimos Mutter ist auch irgendwie eine witzige Figur, weil die auch recht so ein bisschen streng ist, aber trotzdem liebevoll mit denen und auch mit Nathalie, aber schon sehr ein anderer Typ als der Vater auf jeden Fall und der Vater ist so ein bisschen so ein Träumer und weiß ich nicht. Und das ist schon ganz spannend, aber man hat so bei manchen Stories das Gefühl, dass die so im Hintergrund passieren, wie zum Beispiel auch, dass einfach die Schwester von Nathalie, die Trauzeugin sein sollte und die auch die einzige war, die beim Junggesellenabschied war. Also ich weiß nicht, was da los war, ob da irgendwie die anderen Freundinnen nicht wollten oder ob Nathalie.
Nein, dieser Reality-Branche, da ist halt, da sind halt alle so ein bisschen fake und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich nur mit einer Freundin feiere.
Das fand ich irgendwie, ich glaube das irgendwie nicht so ganz, dass das wirklich so die einzige Erklärung war, weil wird doch da sein. Also zum Beispiel, dann sieht man aber so Gina Lisa am Ende auf der Hochzeit, auch wer sie ist immer da, I love it, die dann so sagt, ja, also Natalie ist halt meine beste Freundin, ja, meine Hello Kitty Prinzessin und ich liebe das für sie. Und dann denke ich mir so, ja, wo warst du, Gina Lisa, warum warst du nicht auf dem Junggesellenabschied? Und ja, das ist irgendwie auch schon ein bisschen traurig, dass da irgendwie gar nichts passiert und von der Planung sieht man auch nichts, was ja bei Hubert und Matthias das Beste daran war. Also war ja nicht der Junggesellenabschied an sich, sondern dieses alles, was darauf hingeführt hat, so oder diese ganze Planung und wer was macht und Julia Siegel und so. Und das hat man da gar nicht. Und dann ist einfach die Hochzeitsfolge quasi. Und die fahren so los nach Italien und dann heißt es auf einmal, ja, die Schwester ist krank und sie kann nicht kommen. Und dann nach einer Weile kommt raus, dass die nicht krank ist, sondern dass die sich einfach am Abend vorher mit Cosimo gestritten hat und er hat sie beleidigt und deswegen kommt sie nicht. Und dann denke ich mir so, hallo, das ist doch voll die spannende Geschichte, aber wir waren nicht dabei und wir wissen nichts. Und dann gibt's ja nicht mal, wie bei Hubert und Matthias, wo man dann in so einem WhatsApp-Chat drin ist, wo man die irgendwie einmal übelst viele Nachrichten von Julia Siegel und Wessner zeigen oder irgendwelche Sprachmemos. Und da ist einfach nur so, ja, Natalie ist sauer auf Cosimo. Und dann ist so, keine Ahnung, man weiß gar nichts darüber. Dann fahren die weiter mit dem Auto und auf einmal sagen die so, ja, Natalie hat jetzt wieder bessere Laune. Und dann ist es irgendwie, ja, keine Ahnung, wo ich mir so denke, Alter, die Schwester kommt nicht zu deiner Hochzeit? Was ist das? Was ist das für ein Verhältnis?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass es eventuell einen zweiten Junggesellenabschied von Natalie gab, halt ohne Kameras oder so. Also, ja, ne, dass da einfach viele vielleicht auch nicht da Bock hatten, mit der Kamera das zu machen oder so. Also ich finde, es lastet halt, wie gesagt, jeder Druck lastet auf Cosimo, da irgendwas draus zu machen. Und das ist ja, vergeht ja keine Folge, wo er nicht sein T-Shirt auszieht und tanzt so, weil er halt einfach, glaube ich, den Druck verspürt, dass er es machen muss, weil er merkt irgendwie, es ist ja, also ne, will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Ich wollte gerade auf die Produktionsfirma, die ich davor nicht kannte, vielleicht irgendwie hat er auch das Gefühl gehabt, die haben gerade vielleicht nicht alles im Griff oder so, keine Ahnung. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, dass diese Tatsache, dass es jetzt so lange nicht ausgestrahlt wurde, eventuell daran liegt, dass man sich nicht sicher war, ob man das veröffentlichen kann. Also in dieser Qualität, weil das...
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Naja, es wirkt ein bisschen so für mich, als hätte Cosimo mittendrin die Lust an dieser Doku verloren.
Ja.
Finde ich. Ja, weil man merkte zum Beispiel auch in der letzten Folge, also in der Hochzeitsfolge, rennt er irgendwie die ganze Zeit vor der Kamera weg. Und dieses Gefühl, was die Weddingplanerin hat, ich weiß gerade gar nicht, wo der ist und was der gerade macht, ja, so, und dass er irgendwie die Planung der Hochzeit jetzt so in die Hand nimmt, das hatten vielleicht auch die Leute in der Produktion, dass sie gerade gar nicht so wirklich wissen, wo ist eigentlich unser Protagonist. Und dann gibt's so ein paar halbherzige O-Töne, ne, dieses Interview mit K1, da kann mir doch keiner erzählen, dass man das nicht besser hätte planen können, dass man ihn aus dieser einen Perspektive, wo er unten am Balkon steht, dass das so das Ziel war, wie man das K1-Gespräch hinkriegt. Also du willst doch da, dass sie sich umarmen und dass da irgendwie, dass man mal was da weiß über diese Freundschaft. Und dann hat man nur diese eine Einstellung von K1 jemals, wie er da eben, wie so Rapunzel da irgendwie, Cosimo steht oben am Balkon.
Romeo und Julia am Balkon.
Oder Romeo, genau, Romeo. Also irgendwie hat es für mich so gewirkt, als hätte Cosimo irgendwann so auf, also die Lust verloren. Man hat es ja auch gemerkt, ne, dass er irgendwann dann so, ja, also ich kann jetzt, ich weiß noch nicht, ob es klappt mit dieser Besichtigung, weil ich muss jetzt hier einen Job wahrnehmen. Und ja, dann ist er einfach mal weg für 2 Wochen und dann schafft er den Flug nicht und dann, also der ist halt überhaupt nicht mit den Gedanken bei dieser Fernsehsendung gerade. So, und es verstärkt halt meinen Eindruck, dass Cosimo halt extrem überspielt ist, so. Also ich glaube, das ist halt nicht unbedingt seine Schuld, weil er wird ja nicht, also er natürlich nimmt er die Aufträge an, wenn er sie bekommt, aber dass es doch irgendwann mal einer checken muss, dass der Typ eigentlich wirklich gerade so ein bisschen fertig ist und
ja.
Also man merkt ja auch immer so eine Traurigkeit bei Cosimo, finde ich.
Ja,
mittlerweile.
Er war ja jetzt auch bei Achtung, Big Brother. Hallo, hallo, ich gucke es, ja.
Ja, stimmt.
Und da war er ja der dritte Promi-Bewohner quasi. Und da ist er so eingezogen und war einfach krank. Also alle, generell sind alle Promis eingezogen und waren erkältet. Auch super. Und er saß dann da mal so und er war trotzdem mega lustig. Also wirklich, er hat alles gegeben. Aber er hat dann zwischendurch, haben die anderen auch so gesagt, ja, oh Mann, und ja, ist immer ein bisschen, ne, passiert immer nicht so viel über den Tag und tut uns leid, dass wir dir hier irgendwie nicht mehr bieten können. Und er saß einfach nur so auf diesem Gammelsofa und hat dann so gesagt, ey, nee, ganz ehrlich, das ist hier gerade mein Urlaub, den ich hier mache. Also, dass ich hier einfach gar nichts machen muss, sondern hier einfach sitze und mit euch rede und irgendwie chille und dann danach fliege ich irgendwie wieder nach Istanbul. Also da dachte ich auch schon so, weiß ich nicht, das, ja, es wirkt irgendwie echt alles, dass er so, ja, weil er dann auch gesagt hat, ja, die lauten Leute, da haben sie auch so ein bisschen über Reality geredet und dass man ja oft so die, ja, dieselben Leute sieht und dann aber auch die, die eben immer nur Krawall machen und das ist eigentlich auch nicht so sein Ding ist und er auch die Leute da gerade so gerne mag, weil die einfach normal lustig sind und mit ihm normal reden und nicht einfach rumschreien. Und da hat er dann auch so ein bisschen durchgucken lassen, dass quasi, ja, so dieses Cosimo und Natalie gar nicht so gut funktioniert, weil sie auch gar nicht so weiter angefragt wird. Und ja, also Natalie, ja, die ist ja eher so eine ruhige und so eine, ja, die Lieben, die werden halt nicht so angefragt. Da fragen sie dann halt mich, weil ich halt irgendwie eine Macke habe, so. Aber sie halt nicht. Und da dachte ich mir auch schon so, ja, das geht alles so ein bisschen in so eine komische Richtung von wegen, ja, ist halt so, also sie macht wahrscheinlich auch irgendwie Kooperationen oder so, denke ich mal, auf Instagram. Aber er ist halt so der alleinige Showman im TV, der irgendwie alles mitnimmt.
Ja, ich meine, wenn sie jetzt ein erfolgreiches Reisebüro hätte, dann wäre es wirklich Hubert und Matthias, weil das ist ja auch so mit der Rollenverteilung.
Ja, ja, genau.
Aber ja, also ich finde, dass man das halt deutlich merkt, dass das irgendwie so sein Secondary-Projekt war, gerade in Cosimos Kopf und dass er da das Geld gerne mitnimmt, weil er damit wahrscheinlich auch die Hochzeit tatsächlich finanziert, die er für diese Sendung bekommt, so. Aber dass er da jetzt nicht wahnsinnig Bock hat, neben gerade noch irgendwie hier, kommt gerade frisch aus dem Forsthaus, fahr doch dann direkt danach zu Promis unter Palmen und so. Also, dass er zwischen diesen ganzen Projekten jetzt auch noch in seinem Privatleben auch noch jetzt den großen Alleinunterhalter spielen muss, weil alle um ihn herum sterbenslangweilig sind. Das ist keine einfache Position und ich finde, man hätte das merken müssen in der Produktion, hätte dann einfach die Last auf mehrere Schultern verteilen müssen. Hubert und Matthias ist ja auch nicht nur die Matthias-Manjapane-Show, nee, sondern genau. Also, da gibt es auch noch Nebendarsteller.
Ja, und da binden die auch richtig diesen Ort so mit ein und oder bauen so eine Spannung irgendwie auf, dass man halt quasi so ein bisschen wie bei Goodbye Deutschland, da machen die das ja auch immer gut, dass die dann vorher schon so durchblicken lassen, so, aber werden sie es schaffen oder was wir nicht wussten, sie bald wird das Geld knapp oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das war da irgendwie gar nicht, obwohl da ja auch irgendwie Sachen schief gehen oder eben so eine mega wichtige Person wie die Schwester oder die Mutter einfach gar nicht da sind, was ja auch voll traurig ist.
Ja, also es ist erzählerisch wirklich einfach nicht gut. Es wird noch nicht mal mit so billigen, wie du gerade schon gesagt hast, mit so billigen Spannungsteasern quasi gearbeitet, wie bei Goodbye Deutschland und Co. Also es kommt wirklich, man erfährt Sachen, als würden sie gerade in diesem Moment die Produktion im Schnitt auch überraschen. So. Und die hatten jetzt irgendwie ein halbes Jahr Zeit, um das Ding zu schneiden und dann irgendwie so, ja, aber also wirklich, die Sache mit den Trauzeugen, da wird ja zweimal wird die Trauzeugin gewechselt, weil dann irgendwie die Mutter ist nicht verheiratet, die Schwester kann nicht und so weiter. Dann ist ja eigentlich eine riesige Geschichte, aber das ist halt verpufft komplett so. Und davon gibt es viele Beispiele, aber ja, ich glaube, unsere Meinung ist klar. Jetzt waren wir schon bei Big Brother, deswegen bleiben wir auch gleich da. Big Brother, Natalie, ich bin ehrlich gesagt, also ganz, ganz entfernt dabei. Also ich bin weit davon entfernt, die Tageszusammenfassung zu schauen, aber ich bekomme so ein paar Brocken immer mal wieder mit. Ja. Aber ich weiß gerade gar nicht, was Sache ist und wie die Staffel qualitativ zu beurteilen ist. Wie ist sie denn zu beurteilen?
Also an sich ist es auf jeden Fall besser als letztes Jahr, Aber das war jetzt auch nicht so schwer, weil es war ja wirklich das Traurigste und Schlimmste, was die da letztes Jahr fabriziert haben. Und so vom Aufwand her, also man muss schon sagen, die geben sich mehr Mühe als letztes Jahr. Die hatten jetzt auch öfter mal irgendwie so eine Party und irgendwie so Motto-Party und da wurde geschmückt und was auch immer. Dann die Promi-Bewohner finde ich auch gut. Am Anfang war ich so ein bisschen, oh nee, muss es sein. Aber jede Woche ist dadurch auch ein bisschen anders, weil eben auch die Promis da so einen anderen Schwung mit reinbringen. Also es war ja Matthias da am Anfang, dann Emmy, dann Cosimo, dann Gina Lisa. Gina Lisa war auch mega geil. Also ich habe wieder mein mein Softspot für Gina Lisa habe ich wiedergefunden, so wie jedes Jahr durch irgendeine Sendung, dass ich dann immer denke, ja, die ist crazy, aber irgendwie finde ich die trotzdem gut. Und das war auch irgendwie gut, also war einfach eine gute Woche mit der. Und das Ding ist, was am Anfang, wo der Cast da eingezogen ist, da waren wir auch alle so in unserer WhatsApp-Gruppe, waren alle so, was geht da ab? Was sind da für Leute? Wen haben die da rausgesucht? Wer zieht da gerade ein? Das wird so schlimm. Und die merkwürdigsten Leute, wo man echt so dachte, ey, bitte, da irgend so ein Freund von Mike Heiter, der da eingezogen ist, der wurde einfach als erstes eliminiert. Da war ich direkt so, oh, cool, okay, das geht in eine gute Richtung. Dann Aurelia von Aito, auch eliminiert, direkt als zweite. Also immer so die, wo man dann so gemerkt hat, die alteingesessenen Big Brother Fans haben das schon ganz gut im Griff, wen sie da so rausschicken und wer so der Fan-Favorite ist. Und durch die Join-App, also ist schon ganz gut, finde ich, bis jetzt gelaufen bei den Abstimmungen.
Was, glaube ich, kein gutes Zeichen ist im Hinblick auf, wie viele Leute da abstimmen, aber das ist mal nur nebenbei bemerkt, glaube ich.
Ja, keine Ahnung, ist mir auch egal.
Sie also wenn am Ende die 31 Twitter-User abstimmen, dann weiß ich nicht, ob es noch eine weitere Staffel gibt.
Ja, es werden
nicht
viele sein, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen, weil ich lese auch keine Kommentare so weiter, weil da oft so quatschig, also das ist mir, nee, ich will es mir irgendwie nicht versauen, weil ich halt wirklich mit diesen Leuten eine ganz gute Zeit habe, wenn ich da reingucke. Die Tageszusammenfassung, ja, die sind irgendwie okay. Ich mag es immer noch nicht, wie das erzählt wird, so. Keine Ahnung, ich bräuchte da diese ganzen Einspieler nicht und auch immer diese Bauchbinden und diesen Kommentar von dem Sprecher. Also ich finde es irgendwie teilweise auch ein bisschen zu doll, dass da so die eigene Meinung der Produktion mit einfließt, was ich irgendwie nicht brauche. Ich will da ja eigentlich mein eigenes Bild haben von den Leuten. Aber so an sich sind die viel aktiver und aufgeweckter und lassen sich irgendwas einfallen und spielen irgendwas und machen eine Olympiade und irgendwie das Supertalent oder spielen irgendwelche anderen Spiele oder also da ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, 90% mehr los als letztes Jahr, weil die ja aber auch letztes Jahr dann nur Haferflocken hatten zum größten Teil oder irgendwie so zwei Scheiben Toast am Tag. Und dieses Mal haben sie halt ein normales Budget und das merkt man dann eben auch, dass die dann nicht nur pennen. So diese Woche ist wieder ein bisschen schrottig, finde ich, weil die dann so gesagt haben, sie machen Horrorwoche. Und dann haben die da alles so Halloween-mäßig geschmückt und jetzt haben die da jeden Tag irgend so eine Strafe bekommen und dürfen nur noch Weißkohl essen und das ist dann schon wieder so, wo ich mir denke, ja, die haben halt keine Energie. Also es geht schon wieder in so eine Richtung, wo sie dann irgendwie gar nichts machen und rumhängen und die, also zwei Leute müssen auch die ganze Zeit in so einem Kostüm zusammenstecken, irgendwie seit drei Natürlich. Tagen und bewegen sich einfach gar nicht und sitzen nur rum und pennen immer ein. Und das finde ich schon wieder ein bisschen dusselig und so allgemein von der Produktion, also waren wieder so viele Fehler einfach. Ich bin mir zu 95% sicher, dass ich in der ersten Woche, wo Matthias da war, mitbekommen habe, wie der sich übergibt im Badezimmer. weil die nicht weggeschnitten haben, das Mikro. Und es einfach nicht gebacken bekommen haben, nur quasi das Mikro der Leute anzuwählen, die sich gerade im Wohnzimmer unterhält. Und ich hatte da so nebenbei durch so den Livestream an, da dachte ich so, was ist denn das für ein Geräusch? Und dann irgendwann habe ich so gecheckt, hä, kotzt da jemand? Dann war einfach minutenlang dieses Geräusch. Und dann irgendwann habe ich extra so abgewartet, dachte so, hä, wer ist das denn? Und irgendwann saß dann so Matthias in so einem Sessel und dann kam jemand vorbei, hat so gefragt, ja, Matthias, geht's dir jetzt wieder besser? Fühlst du dich jetzt wieder gut? Und er so, ja, also er ist halt ungewohnt so mit dem Essen hier und dann nur so Nudeln die ganze Zeit. Aber ja, also mir geht's jetzt schon wieder gut. Also er hat nicht gesagt, dass er halt gereiert hat, aber ich konnte es mir dann denken, dass er das war und dass das schön irgendwie minutenlang übertragen wurde. Ja, also das ist so, die Produktion ist ein bisschen läppsch auf jeden Fall. Und die haben trotzdem Glück, dass die da Leute haben, die echt auch ein bisschen Bock haben, ja, da irgendwie albern zu sein und nicht alles so ernst zu nehmen und so. Das ist schon ganz, ganz gut. Aber so diese halbe Stunde Zusammenfassung ist auch, also so wirklich kennenlernen tut man die Leute dann nicht in den Zusammenfassungen. Also wenn ich den Stream nicht hätte, dann würde ich, glaube ich, über manche Leute auch gar nichts wissen oder sehen oder irgendwie einordnen können, was das für Leute sind. Also das ist schon so vom Storytelling ist es relativ, also schlecht, immer noch.
Ich habe nur ein paar Sachen auch gelesen, auch über die Wochenzusammenfassung, die es ja auch noch gibt, ne, bei Six, die ja auch dann noch vollgestopfter ist, sozusagen noch verkürzter.
Ja, also das
dann
ist die Show und die gucke ich dann meistens auch, weil die da dann eben auch ins Haus schalten und dann eben live so irgendwas verkünden und in der Zusammenfassung hat man das ja gar nicht. Aber dadurch wiederholen sich dann manche Sachen eben auch, also die schalten so rein und dann haben sie ja beim nächsten Tag, also es ist ja dieselbe Zusammenfassung quasi, nur dann eben mit Melissa und Jochen oder den anderen beiden. Und dann denke ich mir so, ja, aber ich war doch live da. Also ich habe es doch in eurer Live-Sendung gesehen, was da gesagt wurde und gezeigt wurde. Und jetzt ist es nochmal in der Zusammenfassung drin. Also ich check's irgendwie nicht so ganz. Aber ja, so an sich ist es trotzdem irgendwie, ja, macht es mir Spaß. Und ich mag auch, dass die meisten sind echt sympathisch und irgendwie doch normaler, als ich gedacht hätte.
Das klingt doch ganz gut eigentlich. Weiß nicht, es ist ja auch schon fast wieder vorbei, ne? Muss man, also, oder?
Ja,
es ist
ja
also jetzt
am
Zielgerade.
Also wenn jetzt Montag und dann sind es nochmal 2 Wochen, glaube ich, und dann ist es vorbei, ja.
Genau. Eben, also dadurch, dass es eh so eine kurze Staffel ist, weiß ich nicht, ob es jetzt noch groß was bringt, einzusteigen, für mich so, aber ich nehme es aus der Ferne wahr und finde es gut, dass sie was geändert haben. Bin gespannt, was es für die Promi Big Brother Staffel bedeutet. Ich finde gut, dass die jetzt lernen anscheinend, dass das Thema so Essenszufuhr halt wichtig ist, um halt Leute
Deswegen
mit Energie zu haben.
Deswegen verstehe ich auch diese Strafen jetzt schon wieder nicht, weil es einfach, die sind halt alle abgefuckt so, aber es ist auch nicht so, dass einer mal ausrastet so richtig, sondern die sind halt einfach müde und wollen einfach, dass es vergeht und dann zwischendurch ist mal wieder so eine Wochen-Challenge, die aber nur einen Tag geht, wo ich so denke, warum, das ist doch keine Woche. Und die sind auch, also da frage ich mich echt, wer ist da? Da ist keiner so richtig kreativ, habe ich so das Gefühl. Also was die sich da ausdenken, ist halt so langweilig und läppsch und meistens auch unfair irgendwie, welches Team dann da gewinnt. Wo ich so denke, ja, dann lass es doch ganz oder I don't know. Also das ist immer noch ziemlich, ja, schlecht. Einfach die Spiele sind schlecht.
Ja, ich glaube, wenn du halt dieses Haus hast, dann sind ja auch ein bisschen die Hände gebunden, weil es eben auch so wenig Platz ist und es halt auch wirklich arschhässlich aussieht alles. Ja. Da liegt so eine, auch da liegt so eine Traurigkeit in der Luft, wenn du da irgendwie. Ich war ja selber an diesem Ort, ich war selber in diesem Haus und es ist ja.
Vor allem, du warst ja sogar noch, wo es noch schlimmer war mit diesem blauen Boden und so. Also ich finde jetzt so vom Ansehen geht's schon klar.
Ja, aber ich meine alleine so, du weißt ja, also es ist ja im WDR-Gelände drin, in so einem auf dem Produktionsgelände des WDR und da ist es wirklich ein trister Ort einfach. Ja. Und du bist da mitten irgendwie. Weiß ich nicht, zwischen so irgendwelchen alten Filmrequisiten und dem Lindenstraße-Set irgendwie und stehst da, wirklich, du bist es literally so, du stehst da irgendwie drin und übernachtest da und bist Tag und Nacht innerhalb von dieser, also in diesem Container wirklich. Also das musste ich ja auch fertig machen und ich glaube, das macht ihn noch mehr fertig, wenn es so aussieht. Aber naja, danke für die Zusammenfassung, für den kurzen Einblick bei Big Brother. Ganz, ganz kurz noch zu Ochsenknechts. Man kann es ja auch wirklich kurz machen, weil wir eine Folge nur hatten. Ich kann aber kurz Fazit sagen, ich bin froh, dass es wieder zurück ist. Ich bin wieder richtig drin. So, man vergisst es immer wieder ein bisschen, dass diese Ochsenknechts einfach immer noch eine wahnsinnig gute Doku-Soap ist einfach. Und das geht jetzt direkt wieder rasant los. Man sieht die Staffelvorschau, man sieht, Jimmy wird zurückkehren. Natascha hat gleich jetzt zu Beginn gesundheitliche Probleme, Schlaganfall gehabt und Verdacht, Wilson bekommt Verdacht, ein Kind. Ja. Oder Verdacht natürlich, ja. Und Wilson bekommt ein Kind. So.
Ja, ich fand's auch, also alleine wie das losgeht, die machen ja immer am Anfang so einen Mini-Ausblick auf die allerletzte Folge der Staffel. Und da war ich war sofort drin, obwohl das ja jetzt wirklich eine Weile nicht lief und war dann gleich wieder so, oh mein Gott, Jimmy kommt zurück und irgendwie Cheyenne will das irgendwie nicht. Und dann gibt's die Aussprache, die man die ganze Zeit wollte. Und Oma Bärbel ist jetzt wieder mehr dabei und so. Und dann auf einmal am Ende, wenn sie da diesen Teaser quasi geben, das war auch, also ich fand den mit so dem besten Teaser von allen Staffeln bisher, wo sie da dann auch zeigen, wie auf einmal Gina Lisa, da ist sie wieder, mit den rumsteht. Da muss ich nochmal zurückspulen, weil ich so dachte, hey, Moment, wer war das jetzt mit den platinblonden Haaren? Und das ist auf einmal Gina Lisa, die neben Bärbel sitzt und da irgendwie so sagt, ja, die schönsten Frauen, die sitzen immer auf der Treppe.
Nee, wir hatten dreimal Gina Lisa einfach heute dabei.
Ja, sie ist einfach everywhere. Formaten, ne?
Nicht tot zu bekommen. Aber also ich fand den letzte Staffel auch ziemlich geil, weil ich erinnere mich halt da, dass dieser Jedes-Moment war. Mit der Kackwurst drin und auch dieser Jedes-Moment war da, ne, als man dann so hatte, was Jedes spricht jetzt endlich mit der Crew. Das war schon auch cool, aber ja, hier funktioniert es genauso. Und ich war erst so schade, dass es keine Staffel-Teaser gibt, weil die es immer halt sehr gut machen, ne, weil es mit dieser Jimmy-Szene losgeht und dann enden sie halt die Folge 1 mit dieser This Season On, diese Ochsenknechts quasi, mit diesem Segment. Ja, aber da scheint wieder einiges zu passieren und viel auch Party zu sein und so. Das ist ja auch, ne, neben dem ganzen Jimmy und bla, sind das ja auch immer ganz coole Momente, wo sie halt wirklich bei so Partys auch dabei sind mit der Kamera.
Ja.
Und da eskaliert es ja auch manchmal wirklich. Cheyenne scheint wieder Abenteuer da vor sich zu haben mit jetzt der eigenen Kollektion und so. Ich freue mich auch wieder, Nino zu sehen. So weiß ich auch nicht. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung. Bärbel, mal schauen, was sie diese Staffel für Abenteuer da erlebt. Die wohnt ja wo ganz woanders. Sie wohnt irgendwie in Erfurt oder sowas. War das nicht irgendwie sowas? Irgendwo da wohnt sie. Oder Fulda oder irgendwie sowas in der Art. Ja, und Natascha fängt natürlich dramatisch an. Wilson, das muss ja gesinkt sein eigentlich mit diesem, also Späti ist jetzt auch wirklich gerade angelaufen, ne, bei ZDF Neo, die Serie, dass sie quasi jetzt so lange gewartet haben, bis sie dann auch was dazu, also bis sie das auch veröffentlichen dürfen vielleicht auch, bis dann Späti rauskommt. Also die eigene Serie von Wilson Gonzalez und auch das ist eine super Storyline. Also von daher, ich bin dabei und freue mich auf die nächsten Wochen und auch wieder drüber zu sprechen dann, wenn was passiert.
Ja, ich freue mich auch.
Geh nochmal nur ganz kurz, nicht, dass ich irgendwas ganz Wichtiges vergesse hier. Das können wir überspringen. Das hatten wir schon. Ah ja, doch, vielleicht ist das ein guter Rauschmeißer hier. Join holt noch eine Reality-Adventure-Show nach Deutschland und zwar Most Wanted, wer entkommt. So, und da will ich doch dann gerne mal von allen eigentlich hören, dass uns das natürlich an Celebrity Hunted ein bisschen erinnert und hoffe, es geht in diese Richtung. Es gibt, genau, also das ist das Konzept. Zum Start brechen 15 Promis natürlich fiktiv aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, 5 Tage auf freiem Fuß zu bleiben. 3 ebenfalls prominente Hunter nehmen allerdings die Verfolgung auf. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der Flüchtigen, im Spiel Targets genannt. Entscheidend ist aber die Rolle der Öffentlichkeit, denn über die Join-App in den sozialen Netzwerken und per Telefon kann jeder Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Die Gejagten sind zugleich aber auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, denn sie haben weder Geld noch ein Handy oder persönliche Gegenstände bei sich. So, wer genau dabei ist, das ist, glaube ich, noch nicht klar. Aber falls ihr demnächst irgendwie Aaron Troschke bei euch übernachten lassen wollt, dann habt ihr vielleicht bald die Chance dazu. Würde ich jetzt mal sagen. Denn Most Wanted kommt. Wollte ich nur ganz kurz noch erwähnen. Und das war's. Nee, genau, doch. Einen Tipp können wir noch abgeben. Und zwar, Elton hört auf bei Wer weiß denn sowas? Wer wird denn sein Nachfolger?
Du.
Ich. Vielleicht, ja. Jeden Tag mit Kai Pflaume und Bernhard Hoecker chillen. Ja, also mein Tipp.
Nee, warte. Wer könnte es werden? Sag mal.
Mein Tipp ist, ich glaube, ich bin ein bisschen geprimed, weil ich sie gerade zusammen in so einen Tümpel hab hüpfen sehen. Bernhard Hoecker und natürlich Bernhard Hoecker und natürlich Wiegald Boning, ja. Also ich würde.
Aber ist das nicht irgendwie ein bisschen zu same?
Ja, aber ehrlich gesagt ist es das, was die ARD, glaube ich, machen würde.
Ich hätte jetzt eher auf irgendjemand Jüngeres getippt und nicht so dieses Klassische, weil die waren ja damals auch schon ständig zusammen und haben ihre eigene Sendung gehabt. Ja, irgendwie so jemand, der, wo man halt so sagen kann, ja, Bernhard ist der Oldie-Comedian und der andere ist irgendwie so der neue Schlag.
So ein Simon Pierce oder sowas oder so ein
Ja, aber na, der ist auch nicht, glaube ich, bekannt genug, oder? Also das
Bastian Bielendörfer.
So ein ganzes. Oh Gott, das könnte echt sein.
Ha? Ja.
Oder? Ja. Könnte sein.
Özcan Kosar.
Ja, irgendwie sowas in die,
ja,
in die
ich hoffe
Richtung.
Nicht.
Die waren ja auch schon öfter da. Nee, würde ich auch nicht unbedingt wollen.
Ja, ich kann verstehen, dass sozusagen man weiterhin Bernhard den Schlauen und Elton so den Tollpatsch, der aber trotzdem manchmal richtig liegt, dass man das weiterhin so haben will.
Genau.
Aber ich glaube, das ist, also wirklich, für mich ist das wirklich so die Boomer-Show schlechthin. Wer weiß denn sowas? Und die werden, glaube ich, richtigerweise da eben niemand hinsetzen, der in irgendeiner Weise dieses Publikum aufregt mit, na, so einen flippigen Typen habe ich da jetzt nicht erwartet, so. Also ich glaube, die werden da schon jemand hinsetzen, der da gechillt, also seine Rolle kennt und Kai Pflaume und die Gäste natürlich auch scheinen lässt neben sich.
Ja, genau. Also es wird schon eher in so eine Richtung Elton auch gehen, würde ich sagen. Eher so einen ruhigeren, der da jetzt nicht ständig da. Vielleicht sitzt da dann so Markus Krebs.
Oh Gott.
Mit seiner Mütze, der zwischendurch immer mal so einen Karlauer macht mit Kai Pflaume zusammen. Der macht ja auch mal so schlechte Wortwitze.
Ja. Ja, ich bleib bei Wiegald. Ich glaube, das könnte auch passen. Und der könnte seine Rolle da gut ausspielen da drin. Und es ist ja nur ein Vorteil, die machen das seit 10 Jahren, ne? Wenn da jetzt jemand reinkommt, der sofort eine Chemie hat, weil das ist ja jetzt auch schwer,
stimmt,
so hinzukriegen.
Stimmt. Ja, kann echt sein. Ja. Und dann sitzen auf der rechten Seite auch mal wieder mehr Leute als immer nur bei Bernhard.
Ja, vielleicht. Das jetzt aber wirklich der Rausschmeißer. Falls ihr Tipps habt, natürlich meldet euch bei uns oder dem NDR, der ist da bestimmt auch offen. Und wenn ihr Aaron Troschke, wie gesagt, auf der Straße seht, dann liegt es bestimmt an dieser neuen Join-Sendung. Und wenn ihr Nathalie sehen wollt, dann könnt ihr natürlich folgen. Das sieht man alles in den Shownotes, genau wie meine Socials. Seelenfänger hören natürlich gerne. Und sage ich nur noch Danke an Nathalie.
Gerne.
Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ihr uns auch. Nächste Woche vielleicht schon dann vermutlich mehr zum perfekten Dinner oder wahlweise zu GNTM. Mal schauen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Und wir müssen jetzt natürlich erstmal noch uns die Zähne machen lassen, denn ein italienischer Promi lässt sich in einer einer wunderschönen Burg in Italien bald trauen und wir müssen das Hochzeitslied singen. Bis dann. Tschüss.